Werbung. Wenn du Lustprinzip hörst, dann magst du wahrscheinlich Sex. Ich auch. Und ich mag Cheeks, eine Plattform für feministische Pornografie und sexuelle Bildung. Cheeks ist ein Streamingdienst auf Abo-Basis für einen neuen, selbstverständlichen Umgang mit deiner Sexualität. In der Cheeks Academy kannst du in regelmäßigen Live-Workshops direkt von SexpertInnen lernen, wie du mit deiner Lust und Intimität noch besser umgehen kannst. Außerdem hast du bei Cheeks unbegrenzten Zugang zu garantiert fair produzierter feministischer Pornografie. Das alles bekommst du ab 9,90 Euro im Monat, wenn du dich für ein Jahresabo entscheidest, also für 118 Euro im Jahr oder für 14,90 in der monatlich kündbaren Version. Klingt das gut? Dann habe ich da was für dich. Mit dem Code LUST7, LVST, 7 als Zahl, kannst du das Cheeks Jahresabo heute als Neukundin ganz unverbindlich 14 Tage lang kostenlos testen und jederzeit während oder nach der Probezeit kündigen. Geh dafür jetzt auf getcheeks.com, das ist getcheeks.com mit dem Code LUST7. Ihr findet den Code, meinen Direktlink und weitere Infos zu Cheeks auch in den Shownotes.
Was ist eigentlich wirklich intim? Ein Kuss, ein Gespräch oder eine bestimmte Sexualpraktik? Können wir Intimität vortäuschen wie einen Orgasmus und wird sie weniger, wenn wir darüber schreiben? Was ist an schwulem Sex anders als an heteronormativen? Darüber rede ich heute extrem persönlich mit dem Journalisten David Württemberger.
Wer ist eigentlich dieser Sex? Oh wow, präsentiert Lustprinzip, der Podcast von Theresa Lachner.
David, du und ich, wir kennen uns jetzt 2 Jahre, 2,5. Mhm. Wir haben uns auch noch nicht so oft gesehen, muss man sagen.
Nee.
Wir haben uns 2-mal gesehen, stimmt?
2-mal, glaube ich, ja.
Ja, aber es ist immer irgendwie intim, wenn wir uns sehen, finde ich.
Also da wir das erste Mal, als wir uns gesprochen haben oder gesehen haben, bei einem Workshop für ein Sexformat getroffen haben, war es irgendwie sofort
ja
intim. Und wir haben, ich glaube, du und ich waren auf jeden Fall die, die...
Wir waren dagegen.
die direkt viel geteilt haben, meinte ich eigentlich eher so.
Ja, das auch. Ja, genau. Und deswegen habe ich beschlossen, wir reden heute über Intimität.
Mhm.
Und als erstes wäre natürlich auch an dich die Frage, was ist denn dein Safe Word für heute?
Lies es vor.
Dilf. Dad, I'd like to fuck. Oder auch David, I'd like to fuck.
Das ist es.
Das ist es.
Also es ist tatsächlich ein T-Shirt von einer befreundeten Band, die eine Rap-Band sind. Mhm. Zero Zero, Shoutout. Und ich fand das T-Shirt so schön. Und deswegen dachte ich mir, dir gefällt das bestimmt auch.
Ja, mir gefällt es sehr gut. Mir gefällt auch, dass du ansonsten nur eine Unterhose anhast. Das kann man, finde ich, auch dazu sagen, wenn wir hier in deinem Schlafzimmer podcasten.
Über Intimität sprechen, ja.
Und deswegen möchte auch ich heute ein Safe Word haben. Finde ich, habe ich mir verdient.
Okay.
Weil wir haben neulich geschrieben über den Podcast und du hast mir dein Feedback nicht aufgedrängt, das fand ich auch gut, das muss man auch sagen. Leute, gebt Feedback, so wie David Württemberger Feedback gibt, nämlich fragt vorher, möchtest du mein Feedback hören? Fand ich fantastisch, dass du dir da den Consent eingeholt hast und du hast gesagt, du findest, da ist nicht so viel von Theresa zu hören. Und deswegen darfst du heute mich alles fragen, was du willst, weil es ein, ich finde, Intimität ist keine Einbahnstraße.
Das finde ich auch.
Ja, und mein Safe Word für heute ist auf jeden Fall Muschel.
Das finde ich gut.
Ja, finde ich auch gut. David, du hast für jetzt.de die sehr tolle Coming-out-Kolumne mit Briefen an dein jüngeres Ich geschrieben.
Soll ich einmal kurz das Konzept erklären vielleicht, dass ja, man es so ein bisschen checkt? Also voll. Ich hatte ein Blog. Ein Live-Journal hat man damals irgendwie so, glaube ich, noch so ein bisschen prä-MySpace im Endeffekt. Konnte man halt so schreiben und man konnte quasi dann auf dieser Plattform andere Leute hinzufügen und das gab natürlich alles Mögliche, wo Leute drüber geschrieben haben. Meins war halt privat über mein Leben so und am Anfang habe ich irgendwie noch so über mein Manga-Fandom geschrieben so ein bisschen und später wurde das natürlich immer intensiver und als ich irgendwann mal reingeguckt habe für einen anderen Text, weil ich ein schlimmes Date quasi gesucht habe und ich wusste, dass ich so ein bestimmtes Date da aufgeschrieben habe, habe ich so zurücklesen müssen in diesem Ding. Und ich war so, boah, krass, so nein, nicht so. Und ich war so überzeugt von mir und ich war so überzeugt, dass ich alles verstanden habe, dass ich weiß, wie das jetzt alles hier geht, wie man, warum andere Leute unglücklich sind. Ich wusste, ich war zwar selber sau unglücklich, aber ich war mir so sicher, so auch so verurteilen, so, ja, die Schwulen machen das falsch, ich bin ein anderer Schwuler, ich bin nicht so, bla bla bla. Und hab das da halt alles gelesen. Ich war wirklich so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oder dann irgendwie so, ich glaube, der mag mich wirklich nicht. So, nein, der mag dich gar nicht. Er ist auch richtig scheiße zu dir. Und ich habe das halt immer so gelesen. Und was dieser Blog halt hatte, war eine Kommentierfunktion. Also du konntest bei anderen Leuten, bei deinen Freunden auf deiner Liste, konntest du bei allen, die es öffentlich hatten, oder bei denen auf deiner Liste, die dich erlaubt haben, dass du bei denen mitliest, kommentieren. Und es war nicht so wie heute irgendwie, dass man irgendwie Emoji oder so YOLO oder keine Ahnung, also das hört sich auch wieder so heutzutage an, aber es ist sehr viel verkürzter. Damals in dieser Blogosphäre da war das schon so, dass die Leute sich so eine krasse Zeit und krass viel Energie genommen haben, dann bei den anderen mitzureden und zu kommentieren. Also das waren dann wirklich so halbe Romane teilweise, was man sich da für den anderen überlegt hat oder sagt so, boah, ich fühle voll mit dir und so weiter. Und ich hatte, während ich quasi recherchiert habe, so ein bisschen zurückgelesen, und also das war von, ich war 17, glaube ich, oder 16, ich glaube 17, als ich den gestartet habe, bis ich 27 war.
Wow.
Und hat dann so zurückgelesen und habe einfach mal so Sachen rauskopiert, auf die ich gerne antworten wollte. So, ich hatte diesen Reflex dazu sagen, ich möchte jetzt mir sagen, Bursche, nein. Oder mach doch so, ganz ehrlich, so wirst du glücklicher. Du machst dich gerade unglücklich und du bist selber nicht schuld daran, aber ich kann dir sagen, es ist eigentlich nur ein Perspektivwechsel, der dich glücklich macht. Und ich hatte diese ganze Zeit dieses Bedürfnis, und dann habe ich diesen kompletten Blog durchgelesen nochmal. Das waren über 1000 Beiträge.
Fuck.
Und habe halt Sachen rauskopiert. So, das ist wie aus einem Tagebuch eigentlich. Mhm. Und ich hatte immer so dieses Bedürfnis, daraus zu kommentieren. Und daraus ist es dann im Endeffekt, also da ging es um ganz viel, aber das Überthema des Blogs war im Endeffekt, konnte man dann auch so rauslesen, meine Selbstfindung zu einem schwulen Mann. Mhm. Also ich war als ungeouteter, von mir selber nicht geouteter, ich möchte das nicht und ich benutze gay als Schimpfwort zu, mein erster Freund hat mit mir Schluss gemacht und nach einer langjährigen Beziehung, und ich bin am Boden zerstört und vögel mich jetzt einmal quer durch die Stadt. Mhm. So quasi, also wirklich so ein Spannungsbogen oder so ein Erzählbogen, und daraus ist dann die Kolumne entstanden, genau.
Und ich habe da irgendwie aus der letzten Folge eine Stelle, die lese ich jetzt vor. Ich mache diese cringy Sache, wenn man Leuten ihre eigenen Texte vorliest.
Liebst du bestimmt auch sehr, Theresa.
Jedes Mal so krümme ich mich so ein bisschen.
Aber ich bin nicht so berühmt wie du, deswegen habe ich das noch nicht so oft erlebt. Ich habe es erst einmal erlebt, dass ich mich zitiert gehört habe, und das war crazier, aber...
Ja gut, dann lese ich dir jetzt deinen eigenen Text vor und dann schauen wir, was das macht. Später erlebst du immer wieder, dass Männer an dir interessiert sind, sich aber nicht für dich interessieren. Schon bei den ersten 5 Sätzen bemerkst du, dass du gerade nicht an einem Kennenlernen teilnimmst, sondern an einem Casting für den potenziellen neuen Partner oder Bettgefährten. Wirkliches Interesse an dir als Mensch spürst du selten. Je älter du wirst, desto weniger trägst du diese Gespräche. Manchmal fragst du dich, ob du als schwuler Mann wählen musst zwischen einsamer Wolf, der sich nicht festlegen kann, oder Beziehungskänguru, das von Beziehung zu Beziehung hüpft.
Ja, das ist auch gar nicht so lange her tatsächlich, dass ich das geschrieben habe.
Und wie ist das inzwischen?
Genauso.
Das ist das Deprimierende. Also ich glaube, wir haben auch irgendwie so eine Connection, weil wir beide irgendwie so ein bisschen über unsere Jugend reflektiert haben, textuell. Mhm. Und ich kenne das auch immer wieder, dass mich so Sachen so zurückboomerangen, so dass mir irgendwer was vorliest von mir selber, oder ich irgendwo so ein Insta-Quote mit so einem Text von mir sehe und mir denke, ja, stimmt. Wäre schön, wenn ich schlauer wäre inzwischen.
Ja, ich glaube da auch nicht mehr dran, dass man wirklich schlauer schlauer wird. Also ich glaube so, dass man so sich entwickelt und dass man vielleicht bestimmte Fehler nicht mehr macht, die man mal gemacht hat. Ich sag mal so, das Schreiben dieser Kolumne hat mein Hirn gefickt. Yes. Und zwar, also das hat angefangen, alleine das alles nochmal zu lesen und dann so zu denken, oh mein Gott, wer war ich? Ich war, diese Person kenne ich nicht. Ja. Wer war das? Also ich kann das auch alles nicht mehr nachfühlen und verstehe das alles so gar nicht mehr. Und das war erstmal so ein Deep Dive irgendwie, so Freestyle-Psychoanalyse oder so, keine Ahnung, ohne das zu können oder jemanden dabei zu haben, der einem vielleicht da irgendwie bei hilft. Ja. Und beim Schreiben habe ich dann halt in vielen Bereichen, dadurch, dass ich halt so aufmerksam war, wie ich damals war und das halt quasi analysiert habe, habe ich auch irgendwann angefangen, mein aktuelles Verhalten auch einfach viel zu reflektieren. Und das Grusige war so, das kam ehrlich gesagt schon so Folge 6, 7, habe ich so gemerkt, so boah, krass, ich meine, dass ich damals so war und dass ich das heute nicht mehr verstehen würde, aber das hat sich so langsam reingecreept, dass ich so gemerkt habe, so boah, ganz ehrlich, ich habe aber immer noch so, das ist auch immer noch da in mir. So, das sind Sachen einfach auch noch da, die damals waren. Und ich weiß gerade nicht mehr, was der Eintrag war, den ich am Anfang geschrieben hatte, worauf ich da antworte mit der Mauer. Aber ich habe halt irgendwie so erkannt, so boah, ich bin mit so einer Arroganz am Anfang dieser Kolumne rangegangen, dass ich dachte so, aha, ich erkläre mir jetzt das Leben. Also eigentlich genau die gleiche Sichtweise, die ich damals hatte, wo ich dachte so, ich habe alles verstanden. Und zu akzeptieren, dass man viele Dinge einfach auch nicht weiß und immer noch Scheiße baut und vielleicht Mechanismen sich einschleifen lassen hat, die einem nicht gut tun, das ist voll hart.
Das ist voll hart. Ich kann das so nachvollziehen. Mir ging es beim Buch genauso. Also, ja. Dass das einen so fickt, wie du sagst, wenn man sich selber immer wieder so ertappt.
Mm.
Bei immer wieder derselben Scheiße.
Nur halt anders verkleidet so.
Also ich kenne das auch. Ich meine, ich bin jetzt systemische Sexualberaterin und da denkst du halt auch, ich habe halt so voll die Welt gerafft, weil ich erkläre jetzt anderen Leuten, wie es läuft. Und dann sitze ich wieder in der Supervision und dann kommt wieder so, ah ja, ist es wieder das? Und dann denkst du so, fuck, ich dachte, das hätte ich vor 3 Jahren abgelegt. Wieso ist das schon wieder da? Also, das ist ein bisschen gemein. Also wirklich, ich hatte auch schon während dem Schreibprozess von meinem Buch auch so eine Schreibblockade, weil ich mir dachte so, die Leute werden ja wohl am Ende irgendwie so eine Hero's Journey erwarten, dass ich da so als super smarte Gewinnerin rausgehe. Ja, wie ich angefangen habe, das Buch zu schreiben, war ich zum Beispiel auch in einer Beziehung und dachte, das ist der Spannungsbogen, dass ich am Ende die Liebe gefunden habe und glücklich war. Ja. Also ich war dann sehr schnell nicht mehr in dieser Beziehung und auch heilfroh drüber und dachte, vielleicht ist das Happy End. Ja,
genau.
Und dann bin ich irgendwann draufgekommen, es kann einfach auch kein Ende geben von einer Biografie, wenn man selber noch lebt. So, ne? Also das ist ja irgendwie der Witz der Sache, dass es halt immer weitergeht.
Also ich finde es schon geil, zu einer Erkenntnis zu kommen. So, das habe ich auch voll bei der, also das, ich glaube, deswegen habe ich dein Buch auch so gern gelesen, weil es halt, also A, weil es geil geschrieben war.
Vielen Dank.
Slime. Aber B, einfach auch, weil es halt nicht so mir eine Moral halt irgendwie hingehalten hat, die so, ja. Und übrigens, so funktioniert das Leben. Und so hast du alles verstanden, weil das Ding ist, und davon bin ich halt mittlerweile irgendwie überzeugt, ist, dass niemand irgendwas wirklich versteht.
Ja.
Und dass man auch gar nicht alles verstehen muss, so.
Ja.
Einfach.
Oder, ja.
Und kann. Und vielleicht ist es auch manchmal gar nicht so gut, dass man alles versteht.
Hast du auch immer, also wie du das geschrieben hast, ich hatte oft so dieses Gefühl, so ist es gerade gut, dass ich da reingehe, so in dieses Rabbit Hole.
Ja.
Kennst du diesen Gedanken so, dass ich mich wirklich während dem Schreiben gefragt habe, war das eine gute Idee, so in mir zu wühlen?
Ja, weil das Ding ist, ich habe ja wirklich über alles geschrieben, so. Über meine Familie, über meine Mutter, über wie ich bullied wurde von über Jahre hinweg, wie ich mich einfach hässlich gefühlt habe und so weiter und so fort. Oder wie ich zu einem STI, zu meinem ersten STI-Test gegangen bin, wo ich dachte, das ist voll furchtbar und keine Ahnung und was ist mit, wie schrecklich. Und heute denke ich mir so, ja, aber das ist ja trotzdem eine Erfahrung, die super oft Leute gar nicht machen einfach und auch nicht so offen kundtun. Und das war halt auch irgendwie crazy, weil ich habe das auch gemerkt, wie selten das ist, dass Leute das machen, weil ich einfach krass viel Feedback bekommen habe auf die Geschichte. Vor allem auf die erste Folge haben so viele Leute geschrieben, so boah, ich habe sowas noch nie gelesen, womit ich jetzt nicht sagen will, boah, ich bin voll der Pionier und bla. Aber auf der anderen Seite wird quasi solchen Texten, wie du das in deinem Buch ja auch geschrieben hast, so ein bisschen so Aufmerksamkeitsgeilheit, Seelenstriptease und so weiter vorgeworfen, was ja auch so ist, so, nee, vielleicht ist es ja aber gut auch, dass andere Leute das lesen, weil sie sich halt weniger alleine fühlen. Und jetzt bin ich komplett von deiner Frage weggesurft, aber dieses Offenlegen ist halt auch einfach, und dieses wirklich krass Offenlegen und dieses wirklich nicht so eine Kunstfigur offenlegen, sondern sich offenlegen, ist schon, also das geht schon echt richtig tief. Und das war schon oft so, dass ich die Folge abgeschickt habe und dann wirklich so, dass sich angefühlt hat, als würde die Welt irgendwie um mich rum wackeln, weil einfach so viele Dinge anders waren, nachdem ich da dann irgendwie so lange drüber nachgedacht habe.
Das kann ich voll gut verstehen. Dann ist natürlich auch die Frage, die mir Leute nach dem Buch die ganze Zeit gestellt haben, so, schämst du dich denn nicht? So ein bisschen. Also das war immer so der Überbegriff. So immer, ja, Frau Lachner, Sie machen sich ja schon sehr nackt.
Aber haben die dich auch mal gefragt, wofür du dich schämen sollst? Weil ich finde ja, die Frage ist so, haben die dich gefragt, schämst du dich dafür, dass du bei einer Bondage-Geschichte irgendwie was probiert hast oder in einem Workshop oder dass du einen Dreier oder was weiß ich was gemacht hast? Oder schämst du dich dafür, dass du dein Leben offenlegst?
Ja, es war immer so ein, ja, sie machen sich ja da in ihrem Buch schon sehr nackt, was mich, also ich empfinde das zum Beispiel nicht so. Und da sind wir wieder bei der Intimität. Also wenn jetzt irgendein Mensch, den ich nicht kenne, das liest, das geht mir am Arsch vorbei, ehrlich gesagt. Ja, intim wird es in dem Moment, wo das jemand liest, der mich kennt.
Ja.
So, oder jemand, der dabei war oder meine Familie oder so. Das sind die Sachen, die machen mir dann Angst. Und ich denke, fuck,
ja.
So, ja, das ist Intimität, aber wenn es irgendein Radiomoderator liest, whatever, ja, von mir aus. Also für mich war das ja dieses so, okay, ich gebe es jetzt ab und dann ist es weg. Und dafür schäme ich mich dann auch nicht, aber das ist, glaube ich, das, was Leute komisch finden, dass man es halt mit irgendwem teilt. Und ist es dann noch intim? Ist auch die Frage, oder?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube schon, weil das ja wirklich sei einfach super roh.
Ja.
So, und ist intim, man zeigt Verletzlichkeit.
Ja.
Und das tut man ja auch. Also quasi, man lässt jemanden so nah ran, dass man Verletzlichkeit zeigt.
Dass man verletzt werden könnte.
Genau, ja, ja.
Dass er das gegen einen verwenden könnte. So, ist dir das mal passiert?
das ist schwierig, darüber jetzt zu sprechen, weil
du hast ein Safe Word.
Ich überlege, wie ich es ausdrücken kann, dass es nicht quasi übergriffig wird, weil ich quasi, ich habe über eine Person geschrieben aus meinem Leben und ich habe die Intimsphäre dieser Person verletzt.
Ja.
So, das war scheiße. Das war ein sehr unangenehmer Moment, weil mich da auf einmal meine Vergangenheit auf eine andere Art und Weise eingeholt hat. Weil ich auf einmal Kontakt zu einer Person hatte, zu der ich keinen Kontakt wollte. Und das war scheiße. Das war richtig scheiße und das war auch nicht schön. Und das hat mich tatsächlich auch ultra lange richtig krass durchgenudelt. So. Ansonsten war es auch einmal so, dass meine Tante mir geschrieben hat, so, boah, ich wusste das und das nicht und das tut mir total leid und das toll geschrieben und so. Das war aber auch nicht so, dass ich mir dachte, boah, die finden das halt scheiße. Ich wusste halt, dass meine Familie, und ich hatte zu dem Zeitpunkt auch einfach keinen Kontakt zu meiner Familie, und ich wusste, dass aber meine Familie das mitbekommt. Und ich wusste aber nicht, wer es liest und was die davon lesen und wie. Also ich würde auch mit denen darüber reden, kein Problem, aber ich habe auch nicht nachgefragt. Hat dich irgendwas? Also ich meine, du hast ja auch über super viele private Sachen geschrieben und auch über Personen. Warum ist es dann für dich okay, dass du zum Beispiel über Sex mit jemandem schreibst, was ja auch super intim ist? Weil ist dir die Person dann so ein bisschen, ist es für dich so ein bisschen egaler, weil es halt nicht deine Eltern sind?
Ja, ich glaube, was ich auch, ich hab mir das alles im Kopf so moralisch zurechtgebastelt. Also ich schreibe nie über aktuelle Beziehungen, die ich habe. Da bin ich, glaube ich, auch zu abergläubisch, aber ich würde jetzt auch keine Insta-Pärchen-Fotos hochladen. So, also ich glaube, wenn man mich nicht persönlich kennt, dann weiß man eigentlich nie, mit wem ich gerade schlafe. So, weil ich das auch irgendwie der Person gegenüber nicht fair finde. So. Ja. Und weil ich das auch für mich selber beschützen will. Während wenn was vergangen ist, im Zweifelsfall auch nicht so geil lief, wie das nun mal oft so ist, dann bin ich ganz klar Team Bad Decisions Make Good Stories und aus dem Tinder-Trottel hole ich jetzt aber zumindest noch ein Honorar raus.
Yep.
Also dieses Recycling funktioniert gut, muss ich sagen. Ja?
Also ich habe tatsächlich eine Weile lang massiv rumgehurt.
Mhm.
Also wirklich, hab's mir gut gehen lassen. Und ich dachte, bei jedem schlechten Date dachte ich mir so, boah, ist das furchtbar. Das wird so eine witzige Geschichte. Also und ich habe sie noch nicht mal verkauft. Einfach nur, dass ich sie irgendjemand erzählen kann. So. Und ich dachte mir so, boah, das ist gerade echt nicht so geil, aber der hat XY lustig. Also wenn es einfach nur schlecht war, dann natürlich nicht. Aber ich habe ja auch absurde Sachen erlebt. Ne? Also wenn ich mit irgendeinem da war, der dann plötzlich angefangen hat, eine Oper zu singen oder das habe ich zu Geld gemacht. Oder wenn irgendwie, keine Ahnung, wenn ich einen Orgasmus vorgetäuscht habe, weil es so furchtbar war oder so. Also da dachte ich mir so, wenigstens wird es eine witzige Geschichte, die ich dann erzählen kann.
Wie täuschst du so Orgasmen vor? Wie funktioniert das?
Boah, ehrlich gesagt, heute weiß ich auch nicht mehr so ganz genau, ob das so realistisch war. Aber eigentlich ist es gar nicht so schwierig. Mhm. Als aktiver Part, wenn du ein Kondom verwendest, kannst du einfach so tun, als hättest du ins Kondom und dann machst du puh und dann schießt du schnell weg und dann, wie auch immer, oder gehst sofort ins Bad, was natürlich auch maximal intim ist.
Mhm.
Oder wenn du passiv bist, kannst du sagen, ja, ich bin gekommen, aber ich habe gar nicht abgespritzt. Das passiert, kann sein, wenn deine Prostata richtig stimuliert wird. Oder, wie ich das damals gemacht habe, wofür ich mir auch nachhinein echt einen Oscar verleihen würde, ist, ich habe so getan, als wollte ich nicht mein Laken schmutzig machen und als hätte ich mir in die Hand gespritzt. Und er hat halt nicht nachgeguckt. Und er fand es ganz toll. Der hat 2 Jahre mir noch geschrieben, ob wir uns nicht wieder treffen wollen. Und ich habe ihn, muss ich auch zugeben, auch richtig arschig geghostet, weil es einfach so komisch war. Der eigentlich nett war, aber das ging gar nicht. Und irgendwie, damals hatte ich nicht die emotionale Größe, dass ich sage, ey, du, sorry.
Brief an dein jüngeres Ich, ghosten ist scheiße.
Ja, oft, ja, voll oft ist das, ich finde das auch, also ich bin irgendwie so super, also nicht zwiegespalten bei dem Thema, bin ich nicht, zu 95% ist ghosten einfach voll scheiße und das ist kacke und ganz ehrlich, was soll das und ist einfach so, dann hab einmal die Eier und sag's, passt nicht für mich und dann war es das. Aber es gibt so Momente, wo ich auch so Leute hatte, die das einfach gar nicht verstehen. Irgendwann ist halt so der Punkt so, wie viel Energie investiere ich rein, dass ich die andere Person nicht ghoste?
Ja.
Ich bin einfach mittlerweile irgendwie so der festen Überzeugung, dass man nicht jeder Person dann verpflichtet ist, all seine Energie zu schenken.
Ja. Du hast dir geballt, so, du hast so eine Rumhurphase.
Mhm.
Bist du schon raus komplett oder bist du älter und ruhiger jetzt geworden?
Mhm.
Machst mehr Sport? Meditierst?
Tatsächlich. Meditieren habe ich irgendwie wieder aufgehört. Jein. Also so krass, wie ich das von 30 bis, ich sage jetzt mal 33 betrieben habe und ich bin jetzt 35. Mhm. Ich bin schon total lange raus. Mhm. So krass mache ich das. Ich würde auch sagen, das ist so, also die ersten 2 Jahre so waren echt crazy. Also
weißt du noch, mit wie vielen Menschen du da Sex hattest?
Also ich habe mal, ich würde sagen, auf jeden Fall so 150.
Mhm. Und wie viele davon waren intim?
Ja, das ist eine gute Frage. Weil das auf jeden Fall nicht wirklich, also ich glaube, ich habe die Fähigkeit, schon eine Intimität erzeugen zu können, wenn ich das möchte. Also eine Nähe oder die zuzulassen, wenn ich mit jemandem schlafe, den ich auch noch nie getroffen habe. Aber selbst die Hälfte wäre gelogen.
Ja, und wie erzeugst du Intimität? Kannst du das so anstellen, so auf Knopfdruck? Oder ist es dann Intimität oder ist es so das, was man irgendwie so macht, damit der andere sich so ein bisschen wohlfühlt?
Ja, ich glaube A, das, aber B, und jetzt kommen wir nochmal zurück, wo wir vorher schon drüber gesprochen haben, glaube ich, hängt das auch damit zusammen, dass ich sehr offen bin. Ich quasi den Leuten zeige, wer ich bin. Mhm. Und sei das nur durch einen kleinen Scherz oder dass ich einfach irgendwie ehrlich bin und ein Gespräch führe und so jemandem sage, hey, entspann dich oder so, oder was möchtest du denn? Also, oder das gefällt mir nicht. Also dafür bin ich halt zum Beispiel wirklich zu alt, dass ich mir irgendwie Sachen machen lasse, wo ich mir denke, so, boah, nee, das geht gerade gar nicht, möchte ich nicht. Da bin ich tatsächlich raus. Also dieses, wie im Schreiben dieser Kolumne, dass ich mich halt quasi nackig mache, im metaphorischen Sinn, ich glaube, das hilft dabei auch. Also zum Beispiel, ich habe auch lange Interviews geführt und viel mit Leuten geredet und ich glaube, dass man Intimität da auch ganz schnell herstellen kann, indem man auch was von sich teilt, ohne die ganze Zeit nur über sich zu reden. Quasi man teilt, um der anderen Person zu zeigen, dass es okay ist, jetzt offen zu sein.
Das ist ja so der älteste Journalistentrick der Welt, oder? Dass man am Anfang so was voll Persönliches sagt, dann labert die Person los und ist auch persönlich und dann schneidet man sein persönliches Ding am Ende wieder raus.
Das habe ich nie gemacht, tatsächlich. Ja. Aber so, nee, muss dann schon drin sein, weil sonst macht es auch keinen Sinn. Aber klar, natürlich habe ich mich meistens rausgeschnitten. Das Ding. Aber würdest du sagen, dass du Intimität erzeugen kannst oder ist das bei dir was, was lange auch, also ich meine, es gibt natürlich auch verschiedene Stadien der Intimität, ne? Ja. Also das gibt natürlich, also sexuelle Intimität, finde ich, kann man mit Leuten haben, mit denen man zum Beispiel auf einer persönlichen Intimitätsebene gar nicht sein kann. Und natürlich ist nach einer dreijährigen Beziehung eine ganz andere Intimität miteinander da, als wenn man sich zwei Wochen kennt. Aber ja, manchmal fühlt sich das auch anders an. Also das Intimität ist ja auch immer nur so ein punktuelles Gefühl, glaube ich, auch ganz oft. Und dann, aber das kann man so ein bisschen outstretchen vielleicht.
Wie würdest du das outstretchen?
Ja, wenn man lange mit jemandem zusammen ist und man sich denkt so, ich fühle mich einfach automatisch wohl in deiner Gegenwart. Mhm. Und wenn wir zusammen sind, dann ist das so. Und mit manchen Leuten ist es sogar da, wenn die Person nicht da ist, wenn die nur über eine WhatsApp-Nachricht irgendwie quasi was, man weiß voneinander und man weiß, wie die andere Person gerade tickt oder warum die das gerade schreibt. Das kann ja auch eine Form von Intimität erzeugen. Mhm. Also deswegen finde ich immer so interessant, wenn die Leute so sagen, das Smartphone hat uns alle zerstört und bla und Online-Dating. Aber ich finde auch da kann, wenn ich eine Person wirklich glaube zu kennen oder wenn ich weiß, wie die Person tickt, wobei man das ja nie hundertprozentig wissen kann, aber wenn ich zum Beispiel weiß, warum diese Person gerade was geschrieben hat oder wie die dabei guckt, dann fühlt sich für mich eine Nachricht intim an.
Mhm. Ja, total.
Aber würdest du von dir sagen, dass du Intimität schnell erzeugen kannst oder bist du so jemand, der wirklich so braucht?
Also für richtige Intimität brauche ich. Ich glaube, was mir sehr hilft, ist, dass ich einfach 5 Jahre am Stück auf Reisen war. Und klar, dann hockst du halt wieder irgendwo in der Bar und quatscht mit irgendwem. Und gerade dieser Reisemodus ermöglicht, finde ich, eine sehr, sehr schnelle Instant-Intimität. So. Mhm. Weil es ist ja scheißegal, du siehst dich eh nie wieder. Also ich glaube, die intimsten Sachen erzählen Leute gerne Leuten, die sie nie wiedersehen.
So. Das glaube ich auch. Ich habe eine Erinnerung an einen Mann, den ich mal von Kempten Hauptbahnhof nach Augsburg mitgenommen habe, weil ich meinen Zug zur Uni verpasst habe und der seinen Zug verpasst hat. Und wir haben einfach, ich habe dem über meine Depression im Endeffekt erzählt, wo ich nie so drüber geredet habe und wie ich einfach nicht so ganz weiß, wie ich mein Leben weitermeistern soll und der mir dann aber im Endeffekt auch. Und es war also wirklich so, also so fucking deep im Endeffekt, 90 Minuten, dafür hatten andere Leute sehr viel Geld bezahlt.
Mhm. Ja.
Das war crazy, von dem her kann ich das hundertprozentig glauben, wie du das sagst.
Ja, und ich glaube schon auch, also ich habe irgendwie auch sowas an mir, so wie du auch, dass mir Leute sehr schnell alles erzählen. Mhm. So. Und ich glaube, deswegen matchen wir auch irgendwie immer so, weil wir das beide so, wenn ich dich sehe, dann ist irgendwie so alles okay.
Ja.
So. Und dann ist so, okay, ist der David, passt, ich muss jetzt
nicht. Ich muss jetzt nicht so tun, als.
Ja. Genau, ich meine, wir kennen uns aus dem beruflichen Kontext und trotzdem ist immer so, okay, der David ist da, es ist jetzt safe. So.
Ja. Einfach ein richtiger Dilf.
Bist du ein Dilf. Ja, total. Und das ist ein Gefühl, was ich, glaube ich, auch Leuten gebe. Und deswegen bin ich wahrscheinlich auch ganz gut in meinem Beruf. So, weil die mir dann halt irgendwie Sachen erzählen. Und es ist ja eben auch wirklich okay. Ich glaube, das ist was man irgendwie schlecht performen kann. So. Mhm. Also klar, wenn mir jemand sagt, ich habe meine Cousine gebumst, dann sage ich so, ja, ist nicht illegal. So, ja. Hab vielleicht trotzdem noch eine Meinung dazu, aber ist okay. Und ich glaube, im sexuellen Kontext, also ich glaube, ich bin jemand, ich mag Intensität. Mhm. So. Was nicht unbedingt dasselbe ist wie Intimität, aber sich manchmal so anfühlen kann.
Ja, genau.
Ja.
Stresst dich das, wenn du jemand nicht knacken kannst? Also wenn jemand sich nicht, wenn du das Gefühl hast, der öffnet sich nicht.
Ist es dann eher so, dass mich die Person einfach schnell nicht mehr interessiert. Mhm. So, weil ich echt so bin, so give me something real. Und wenn jemand das nicht will oder nicht kann auch, also zum Beispiel Erektionsprobleme, ne? Mhm. Ist ja oft so, also wenn du da irgendwie therapeutisch drauf schaust, dann ist es so, ja, er will mir den Penis nicht geben.
Ja.
So. Der Penis verweigert sich. Der Penis ist die Antenne des Herzens. Mhm. Ja, finde ich einen der wahrsten Sätze. So. Und dann ist es wirklich nicht so, dass ich mir denke, so der kriegt keinen Ständer. Das, also klar, das kränkt mich dann irgendwie auch, aber es ist dann wirklich eher so ein, ja gut, also ich komme hier fünfmal und der, ich habe nicht das von dem.
Mhm.
Und dann wird die Person halt deswegen für mich uninteressant, weil ich mir denke so, was natürlich gemein ist, also wenn wir jetzt keine biologische Ursache haben, sondern es wirklich eine psychische Angelegenheit ist, also dass ich dann danach, hatte eine kurze Beziehung, da war das so und ich dachte mir danach, okay, wir haben uns eigentlich nicht richtig kennengelernt, weil wir das nie so hinbekommen haben. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Und das war, also es fiel mir irgendwie dann leider leicht, das hinter mir zu lassen. Weil ich dachte so, ich weiß eigentlich nicht, wer du bist.
Ja.
Und das war auch so eine Beziehung, das habe ich gerade in dem, muss ich an dein Zitat denken, so dieses Casting für den potenziellen Partner. Mhm. So, dass diese Person auch so mich sofort so, okay, du bist es jetzt. Mhm. Und ich dachte so, du kennst mich gar nicht.
Genau. Das ist der Punkt, der mich wahnsinnig macht. Wenn ich eine Person kennenlerne und ich so merke, dass die quasi so all in ist, oder also der all in ist, so voll, ja, 100 pro, ich finde dich so toll, lass uns das machen, lass uns hier einen Ausdruck machen, ja, und ich so, ich heiße übrigens David, so in der Art. Oder wenn du auf Tinder, Grindr, bla bla bla, gefragt wirst, so, was suchst du? Ich finde, das einzig Sinnvolle zu sagen ist, Sex oder mal gucken. Weil alles andere kann ich nicht suchen. Also ich kann einfach nicht, wenn mir jemand sagt, ich suche eine Beziehung, voll komisch, aber das ist für mich ein Abtörner, weil, also ich habe letztens mit einem geschrieben, da meinte ich so, ich lerne gerne Leute kennen und dann schaue ich, was draus passiert. Wenn es zum Beispiel Freunde werden, cool. Und dann hat er mir geschrieben, ja, Freunde habe ich schon genug, brauche ich nicht, ich suche wirklich nur eine Beziehung. Und dann habe ich gesagt so, ey, du, sorry, das Spiel kann ich nicht machen, weil das kann ich einfach nicht versprechen auch. Und da fühle ich mich auch einfach so von vornherein einfach schon so krass gepressured, dass ich jetzt quasi einfach wirklich auf ein fucking Casting gehe.
Ja.
So, ich treffe mich, weil du nicht alleine sein willst, nicht weil du mich interessant findest und mich treffen willst. So, also so habe ich dann immer das Gefühl.
Ja.
Und das finde ich halt einfach so super, super weird, weil ich auch irgendwie das Gefühl habe, so, dann bist du eigentlich gar nicht wirklich an mir als Person interessiert. Weil wenn du mir als Person interessiert wärst, dann wäre es ja zum Beispiel auch so, hey, ich finde dich total cool, aber vielleicht auf einer sexuellen Ebene und auf einer freundschaftlichen Ebene oder nur auf einer freundschaftlichen Ebene, weil ich mich zum Beispiel null von dir angezogen fühle, aber halt nicht auf einer quasi liebes-emotionalen Ebene. So, und dann finde ich das okay, damit kann ich total leben, aber und das finde ich auch völlig in Ordnung, weil dann habe ich das Gefühl, als würdest du mich sehen. So. Mhm. Und nicht so, ja, jetzt gucken wir mal, ob wir für eine Beziehung matchen. Weil das ist für mich einfach, da ist dann schon der Punkt, wo ich sage so, nee, wir matchen obviously nicht.
Ja. Aber das ist, finde ich, generell irgendwie das Problem Online-Dating, dass das so ein, dieses Shoppen irgendwie ist, so ein bisschen, oder? Also ich habe ganz oft echt das Gefühl, das ist ein Mensch, der hat so ein Regalbrett in seinem Gefühlshaushalt frei. Und entweder du passt da ganz genau so rein, oder es ist einfach verschwendete Zeit.
Ja. Ich finde, Online-Dating hat einen viel zu schlechten Ruf. Also zum Beispiel, ich bin unfähig, weil ich das nie gelernt habe, in eine Bar zu gehen und jemanden anzusprechen. Ich kann das nicht. Mhm. Ich kann es nicht. Ich bin auch unfähig, wirklich angesprochen zu werden. Das können auch super viele andere Leute nicht. Ein Online-Dating-Ding gibt mir die Möglichkeit, jemanden zu treffen. Und das gibt mir darüber hinaus, also wenn ich jetzt von mir als schwulen Mann ausgehe, gibt mir das die Möglichkeit, Leute zu treffen, die ich sonst in meinem privaten Leben, das ich führe, quasi 9-to-5 arbeiten. Dann mache ich abends irgendwie noch mal ein bisschen Sport, wo lauter alte Menschen Sport machen. No age shaming. Dann gehe ich ab und zu mal was essen, hänge mit meinen Nachbarn rum, die auch einfach zu 95% hetero quasi sozialisiert sind. Genauso wie meine ganzen Kollegen, bla. Also ich match mit vielen Leuten nicht und das ist halt bei vielen Schwulen so. Wenn ich in eine Bar gehe, matche ich halt einfach auch schon aus verschiedenen Gründen nicht, weil mich die Musik dann teilweise nervt. Also wo würde ich jetzt zum Beispiel den Typen treffen, der zu mir passt? Und das ist für mich halt dann oft über ein Online-Dating-Profil.
Ja.
Ich weiß den Vorwurf der Fleischtheke quasi hundertprozentig. Das ist auch real. Also das ist Fakt, dass Leute quasi einfach nur swipe, bumsen, bumsen, nein, ja, nein, bum, 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 so sind. Aber das ist auch in der fucking Bar real. Was, finde ich, bei Online-Dating schwierig ist, ist die Erwartung, die man dann da reinpackt. Nämlich, dass ich immediately jemanden finde und dass ich eigentlich jetzt nur zwei Wischer von meinem perfekten Match weg bin, danach aber auch noch lauter weitere kommen und ich dann irgendwie mich gar nicht mehr auf eine Person konzentrieren kann, weil, wissen wir alle, wenn jemand schreibt, dann schreiben 5 oder 7 oder 8 und wenn niemand schreibt, dann schreibt niemand. Und dann ist man so getriggert, weil das ist halt, okay, bin ich jetzt hässlich? Und dann stellt man sich in Frage und das ist scheiße. Und deswegen habe ich auch erstmal, ja, bin ich ja großer Freund davon, auch Dating-Profile einfach zu löschen und sich dann so quasi ein Reset zu haben, um dann nochmal klar zu machen, was will ich eigentlich so quasi und wieder zu sich zu finden. Weil ich finde, ganz ehrlich, ich habe in letzter Zeit auch wieder wirklich so fucking viel Zeit damit verbracht, dass ich mir dachte so, ey, fuck, ich hab wirklich so gedacht, so habe ich gerade wirklich 4 Stunden durch die Online-Liste gewischt. What the fuck einfach. Und dann Reset so. Mhm. Aber ich glaube halt einfach, dass es so, dass das Problem nicht Online-Dating per se ist, sondern die Erwartungshaltung, die jemand daran hat. Mhm. Datest du online?
Manchmal, aber irgendwie mit immer weniger Lust drauf, weil ich die Leute auch immer austauschbarer finde und die mich natürlich genauso. Mhm. Also ich habe mal so drüber nachgedacht, was sich intim angefühlt hat für mich und das waren nicht Erfahrungen, die ich online quasi angezettelt habe. Mhm. Ich finde irgendwie spannend, weil ich meine, Tinder ist ja eigentlich Grindr für Heteros, ne? Also
nur nicht so ehrlich.
Genau.
Ja.
Genau. Wenn ich früher immer bei meinen schwulen Freunden geguckt habe, wie die sich wirklich was zum Bumsen organisieren für in 10 Minuten um eine Ecke. Ich war total fasziniert. Und man muss ja sagen, so in den letzten 5 Jahren hat sich das auch bei Heteros in diese Richtung entwickelt.
Irgendwie. Gibt ja auch Joy Club, ne? Also ich finde halt das Witzige an Tinder ist, dass wenn sich da Schwule anmelden, ist es halt voll oft so, hier suche ich was Ernstes. Das ist halt so witzig. Aber ich kenne auch Leute, die sich über Tinder kennengelernt haben und super, super glücklich sind. Also es ist halt, man ist einer von vielen, das ist auf jeden Fall so. Das bist du halt zum Beispiel in einer Bar oder in so einem Kontext, wo du anders jemanden kennenlernen würdest oder in einem Café oder im Supermarkt oder bla. Wer
hat sich jemals im Supermarkt?
I don't know. Boah, doch, ich habe einmal davon gehört. Ja. Und das fand ich auch super weird.
Ja.
Man ist halt einer von sehr, 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 sehr vielen.
Das war Bruno, ein Prostata-Massager von Lelo, dem Sponsor unserer Staffel. Die Prostata gilt ja als der männliche G-Punkt und deswegen ist es wichtig, dafür Toys zu haben, die genauso geformt sind. Mit dem Bruno von Lelo kann man angeblich den männlichen Orgasmus um bis zu einem Drittel steigern. Er hat 6 variable Verwöhneinstellungen, sieht gut aus, ist aus Silikon und sorgt für größere, längere, bessere und intensivere Orgasmen. Vielen Dank dafür an Lelo und jetzt zurück zur Folge. Ich finde immer so, ich meine es auch ein bisschen so dumm über sozusagen so schwuler Sex, ich mache ja so Anführungszeichen mit meinen Fingern, ist so und so. Aber es fühlt sich immer so ein bisschen kalt an, wenn meine schwulen Freunde so über ihre Erfahrungen reden. Und das, wo ich mir auch denke, ist das intim, was du da hast?
Auch da, finde ich, gibt's einfach Abstufungen.
Ja.
Also ich habe verschiedene Arten von Sex. Ich kann Sex haben, der einfach wirklich nur zur reinen Triebabbau da ist. Ich brauche einfach jetzt eine Art von Nähe, sei sie auch nur körperlich. Ich bin geil, ich kann irgendwie an nichts anderes mehr denken. Ich will einfach diese Anspannung rausficken. So. Mhm. Oder rausgefickt bekommen oder wie auch immer. Oder anderweitig rausbekommen. Ja. Und das gibt halt, ich finde, das ist ein total großer Unterschied. Ich will das auch gar nicht bewerten, dass das schlecht ist. Ne? Also das kann total schlecht sein, dass man danach irgendwie 5 Minuten, nachdem man dann quasi sich verabschiedet hat, sich denkt so, ja, hätte ich jetzt auch wichsen können, ne? Also, und dafür hätte ich mich nicht vorbereiten, duschen, dies, das, bla, bla, bla müssen. So, dass du denkst so, warum habe ich das gerade so? Das kann aber auch total so, ja, war nett. Ich habe meinen Trieb abgebaut, wir haben noch nicht mal großartig geredet. Das war geil, Punkt, aus. Ja, das ist vielleicht nicht sonderlich super nah, aber das hat seinen Zweck erfüllt.
Ja.
So ganz pragmatisch rangegangen. Und es gibt aber genauso auch den Sex, den du mit einer Person hast, mit dem du vielleicht schon öfter geschlafen hast oder mit einer Person, die du einfach auch irgendwie magst. Und damit meine ich jetzt irgendwie gar nicht auch unbedingt liebst oder keine Ahnung, aber wo halt eine Intimität da ist und eine Nähe. Weil ich glaube schon, ich weiß gar nicht, ob ich mir jetzt widerspreche oder vorher was anderes gesagt habe, aber wenn ich so einfach wirklich so auf ein, ja, ich habe eine Stunde Zeit, ja, lass ficken, rein, raus, ciao, dann ist es nicht wirklich, wirklich intim. Dann ist es einfach, ich finde, nackte Körper und die ineinander stecken, ist nicht automatisch intim.
Ja.
Aber wenn ich mit jemandem zusammen bin, den halt auch dann irgendwie wirklich so nah habe und spüre und irgendwie da auch eine andere Art von Verbindung irgendwie da ist und sei die auch wirklich nur für eine Nacht oder sei die nur für ein paar Stunden, dann finde ich, kann es super, super schön sein. Und ich glaube auch, dass super, super viele Schwule genau diesem Gefühl nachlaufen und es halt quasi mit allen möglichen Leuten probieren.
Ich glaube nicht nur Schwule. Ich glaube.
Ja, ich wollte gerade sagen. Ja.
Also dieses, ich glaube schon, so wenn wir irgendwie wieder kommen zu diesem, was suchst du eigentlich, ist eigentlich das, was die meisten Leute suchen, wenn man mal so wirklich, wirklich nachfragt, so, ja, am besten halt mal schauen, also mal vögeln, aber im Idealfall wäre es schon nett, wenn daraus irgendwie mehr wird.
F+, finde ich auch immer schön.
Jetzt. F+, ja, Freunde mit gewissen Vorzügen. Aber also irgendwie träumen, glaube ich, doch viele Menschen auch ein bisschen davon, sich so beim Ficken zu verlieben und sind dann auch oft so ein bisschen enttäuscht. Und das ist eben auch gerade bei heterosexuellen Männern so interessant, finde ich. So, die einfach immer erst sagen, nein, nein, ich will nur was Körperliches. Und ich bin da so, ja, passt wunderbar. Ich
und dann bist du plötzlich total interessant, ja, Theresa,
ja,
ne?
Ja, also ja, wirklich so dieses...
Und das Jagdinstinkt. Oh, und das regt mich auch so auf, so dass albern. Das wirklich real ist.
Ja, das ist so real. Also ich hab das erst vor kurzem erlebt, da war so beim ersten Date so der Typ, oh, ich bin so beziehungsgestört. Und ich war so, du, ist kein Ding. Also meine emotionale Kapazität reicht für so 2-mal die Woche kochen und dann vögeln. So. Nach dem ersten Sex meint er, ich will eigentlich nicht was fürs Bett, ich will jetzt die Frau fürs Leben und Kinder. Und da war ich so, okay, Bro. Ja.
Das ist so absurd, wie der Orgasmus einfach auch Persönlichkeiten verändern kann oder aufdecken kann. Ne?
Also ich habe mir irgendwie auch abgewöhnt darauf,
das ernst zu nehmen, was Männer sagen, nachdem sie gekommen sind.
Das ist gut. Das ist sehr gut. Da musste ich auch eine Weile irgendwie drauf warten, bis ich das verstanden habe. Würde ich wahrscheinlich auch meinem jüngeren Ich heute raten. Das ist echt crazy, dass da dann immer so, oh, das war so nah und bla. Und dann fühlt, dann sagt man so, ja, war wirklich total und bla und keine Ahnung. Und dadurch, dass die andere Person das ja auch sagt, fühlt sich das retrospektiv ja auch nochmal näher an. Ne? Also dieser ganze Moment. Aber wenn du es halt zum 15. Mal hattest und es dann wieder jemand sagt und du denkst so, joop, genau. Ich glaube, ich weiß auch nicht, ob mein Rumgevögel mich da quasi auch in meinem Mauerbau, den ich in diesem Text quasi beschrieben habe, vielleicht auch irgendwie bestärkt hat. Weil da natürlich auch super viele weirde Interaktionen da waren, die dann gesagt haben, so, boah, ja, lass uns unbedingt in Kontakt bleiben. Und
dann ghosten.
Dann gehst du raus und siehst so, oh, das WhatsApp-Profilfoto ist jetzt auf einmal grau.
also blockieren.
So, was jetzt nicht so, nö, aber einfach so, du hast halt gemerkt, dass die Nummer gelöscht ist und dann schreibst du so, hey, war nett, und dann kriegst du nie wieder eine Antwort und du denkst dir so, gerade eben hast du mir ungefähr, warum, das, du musst das nicht so, das ist halt ja, so der Punkt, ja, dass ich nicht verstehe, du musst das ja nicht sagen, so, du musst mir nicht. Und das, also, das finde ich halt auch so crazy. So, ganz ehrlich, wenn du rumvögeln willst, vögel rum, sag es, Punkt. All good, kein Problem. Du musst mir nicht sagen, dass ich quasi, dass ich eigentlich in Wirklichkeit eine Prinzessin bin. Ja. Ich bin ein großer Junge.
Ja, ja, ja. Aber warum machen das Leute, meinst du?
Ich glaube, weil die das auch für sich selber, dass sie das vor sich selber rechtfertigen können. Ich glaube, dass das ganz viel damit zu tun hat, dass man das vor sich selber rechtfertigen kann, warum man rumvögelt zum Beispiel. Dass es halt doch immer, nee, ich will das gar nicht nur zum Trieb, aber das hat schon irgendwie eine emotionale Komponente.
Wir haben voll die Connection.
Ja, genau, so, ja, können wir haben, können wir aber auch nicht haben. Und was du gerade gesagt hast, ist halt auch so interessant, ne? Wenn du dann sagst so, ja, du musst das nicht, das ist kein Problem, dann wirst du plötzlich interessant. Mhm. Dann wirst du interessanter. Und das ist, finde ich, aber auch nicht nur für Männer so, sondern das ist auch bei Frauen so. Die krassesten Geschichten, wo bei denen Freundinnen von mir Typen nachgelaufen sind, das waren die härtesten Vollloser aus Aglistan ungefähr, wo die dann auch zu mir gesagt haben, so, der Sex war noch nicht mal wirklich gut, aber der hat einfach so gezeigt, so, ja, du, bin ich irgendwie nicht so interessiert, und dann war die Person auf einmal interessant. Wenn man immer dieses Gefühl hat, glaube ich, so, ich will das aber haben, und ich dann will ich es umso mehr, wenn ich es nicht haben kann.
Das ist auch ein bisschen so internalisierter Selbsthass, oder? Dass man dann gut genug sein will dafür.
Internalisierung.
Und Externalisierung auch.
Ist, ja, also da glaube ich auch ganz viel dran, dass man sich so viel irgendwie reingezogen hat, wodurch man dann irgendwie super weird handelt. Ich meine, von internalisierter Homophobie kann ich halt echt ein langes Lied auch singen und glaube auch viel erlebt, auch nicht so nur von mir selber, sondern dass ich das auch an anderen Leuten sehe, die dann irgendwie so alles, was schwul ist, hassen so im Endeffekt. Und ich denke mir so, das ist auch nur ein Konstrukt, aber da geht man natürlich dann auf eine Ebene, die voll viele Leute richtig schlimm finden und da kann man auch gar nicht drüber diskutieren, aber das ist, glaube ich, echt ziemlich real. Ich glaube, dass sowohl Männer internalisiert quasi da ein Problem haben, dass sie performen müssen, so, und immer quasi Männlichkeit einfach krass performen müssen und Frauen einfach so internalisiert oft haben, dass sie von der Gesellschaft irgendwie gezeigt haben, so, ja, du bist aber halt schon da, um quasi dem Herrn zu dienen, so im Endeffekt. Und sich davon halt irgendwie loszureißen, finde ich halt super, super schwierig. Und ich glaube da auch, dass das für voll viele, ich glaube, das ist ja auch für viele Frauen so ein feministischer Erwachungsmoment, dass sie so denken, so, nee, ich muss das gar nicht. Mhm. Das ist nicht meine Aufgabe. Ich bin nicht hier, um einem Mann zu gefallen, sondern ich bin hier, um mein Leben zu leben.
Ja, und aber dann trotzdem immer wieder in diese Rolle auch gedrängt werden, dass man irgendwie, dass man es einem Mann recht macht. Also dieses ganze Konzept emotionale Arbeit, so dass du immer wieder so, ich meine, allein Orgasmen vortäuschen, ja. Warum machen Leute das?
Ja.
So, weil man nicht sagen will, du, ich habe gerade keinen Bock mehr, lass mal gut sein, sondern man macht dann so, oh.
Ja, das ist halt auch so Panne. Also es ist halt so, und ich meine, brauche ich dir nicht erzählen, aber ich finde halt so strange, dass man super viel über Sex redet, aber nicht über Sex redet.
Ja, ja.
So, ich meine, also das wirst du wahrscheinlich in deiner Arbeit in jeglicher Form. Ich kann
den ganzen Tag über Sex reden, ohne irgendwas Persönliches.
Genau.
Das also, ist faszinierend, oder? Findest du, wir machen das gerade oder findest du es intim?
Nee. Schon intim. Ich finde, wenn man über, ja klar, ich habe ja auch Sachen gesagt, die mich angreifbar machen. Und du hast auch Sachen bestimmt gesagt, die dich angreifbar machen.
Auf eine gewisse Art und Weise. Ich habe schon das Gefühl, es gibt so eine performative Vulnerabilität. Also gerade wenn du das wirklich viel machst, dann teilst du was, aber ist es dann wirklich intim? I don't know. Also gerade wenn man so ist wie wir, so hier mein Tagebuch von 2009, ja. So, ne? Also was ist dann bei uns noch zu holen, frage ich mich.
Also ich glaube, ich teile nicht meine Intimität, um danach mir zu denken, oh, oder währenddessen mir zu denken, so, ich teile das jetzt und dann hab ich danach ein geiles Produkt und dann quasi, dann findet mich Theresa jetzt besser und dann findet mich Theresas Hörer jetzt besser und dann vielleicht kriege ich dann auch quasi von mir aus irgendwelche Follower oder dann denken Leute, oder dann gehen jetzt Leute auf jetzt.de und lesen meine Kolumne und googeln Coming-out-Kolumne, so, sondern ich finde es einfach gerade interessant und ich glaube, dass mich das Gespräch einfach auch weiterbringen kann. Und was dann damit passiert, ist mir dann ehrlich gesagt ein bisschen egal. Und so war das eigentlich bei allen Sachen, die ich auch veröffentlicht habe von mir. Ja. Ich habe nie gedacht so, war mir schon immer bewusst, dass ich mit meiner Darstellung, ich als Person, niemals irgendwie irgendwelche Höhen erreichen werde, wie, keine Ahnung, Erika Berger. Ja, ich glaube, dass es auch auf einer anderen Art, also ich glaube, dass es auf der einen Seite Leute gut finden, wenn man quasi teilt, aber ich glaube, auf der anderen Seite wird es einfach von super vielen Leuten auch so gesehen, dass das was Negatives ist und warum und Aufmerksamkeitsgeil. Und das würde mich so interessieren, als du angefangen hast zu schreiben, warst du ja so, oh, sie spricht über Sex, toll. Und sie schreibt das auch noch mit ihrem Namen, noch toller. Na, die packen wir jetzt hin. Aber dann musstest du ja auch so eine bestimmte Art von Sexjournalistin performen. Ne? Also ja. Sex funktioniert ja in unserer Öffentlichkeit ja immer. Knutschen, nackig machen, bisschen Nippel spielen, Radio einstellen. dann bläst sie ihm ein, dann wird gefickt und dann kommen beide gleichzeitig. Ganz wichtig, gleichzeitig. Ja. Oder sie kommt dann und ich darf sie noch anspritzen, was so, also, wie auch immer, kann man ja toll finden oder nicht. Ist halt irgendwie meiner Meinung nach mega gelernt. Aber so ist ja die Vorstellung. Und war das bei dir so, dass die Leute so wollten, dass du in diese Schiene gehst? Und hast du, und das würde mich interessieren, hast du am Anfang gedacht, um voranzukommen, mache ich das jetzt?
Ich glaube, ich habe ehrlich gesagt gar nie so richtig über das Vorankommen nachgedacht. Also ich glaube, bis es dann wirklich zu diesem Buch gekommen ist, ist mir viel passiert. So, es gab dann so den Punkt, also wirklich, wo es dann so in Richtung Buchvertrag, Durchbruch und so geht. Beziehungsweise es gibt immer wieder so einen Punkt, wenn es darum geht, wie so Geschichten illustriert werden. Ne? Also als Person in den Medien musst du ja einem Bild entsprechen. Und ich habe das oft erlebt vor Fotoshootings, dass mir gesagt wurde, oh, kannst du möglichst sexy, wir hätten gern das Lingerie-mäßiges. So eine sehr große, sehr renommierte Zeitung, deren Name nicht genannt werden wollte, mich in Unterwäsche und mit ausgestrecktem Mittelfinger. Das war das Bild, was sie gerne gehabt hätten. So
die Rebellen.
Die Angry Young Feminist, aber genau, wenigstens ja. Zeigt sie Titten und ja. Sie schreibt über Sex.
Aber sie ist geil.
Und sie ist irgendwie geil, ja. Also das ist schon irgendwie wichtig. Und ich habe dann irgendwie so ein maßgeschneidertes Sakko angehabt auf dem Foto und ich habe nicht meinen Mittelfinger gezeigt. Und das war es, was ich immer wieder erlebe, dass da Leute ein bisschen verwirrt sind. Was ist jetzt Nacktheit? Was ist jetzt Pornografie? Und was machen wir mit der geilen Uschi-Lachner-Tante da, ne? Aber ich sehe einfach nicht den Mehrwert, was das jetzt bringt, wenn ich in der Zeitung meine Titten zeige. So, das ist einfach auch nicht so mein Bildungsauftrag.
also ich will jetzt gar nicht sagen, oh, ich bin mir immer treu geblieben, ich war keep it is real, aber ich sag schon oft Sachen ab, weil ich mir denke, das passt halt einfach nicht sehr gut zu mir. So wie so ein RTL-Format beispielsweise, wo ich mir denke, ja, das würde sicher viele Leute erreichen. Und ich bin dann eher so, dass ich mir denke, okay, kann ich jetzt da noch die Message irgendwie spreaden? Ist das, hat das vielleicht auch was Gutes? Aber dann ich mir immer so, boah, ich pack das nicht. Ich kann mich selber nicht so verheizen. Und ich glaube, da bin ich ganz gut darin, das zu erspüren.
Das ist cool. Was ja. war das Merkwürdigste, was du je abgesagt hast?
Oh, ich habe es noch nicht mal abgesagt, aber ich wurde gerade, boah, ich wurde angefragt von einem Presseerzeugnis, das recht unseriös in Deutschland haushaltet und auch so ein Seite-2-Girl hat. Und,
du solltest Seite-2-Girl sein.
Nee, ich sollte dafür schreiben. Ich komme selten in so Casting-Couch-Situationen, wo ich mir denke, oh, ich zeige noch ein bisschen mehr. So, weil ja. Darum geht es irgendwie in meiner Arbeit nicht. Und ich glaube auch, da habe ich so ein bisschen diesen Beate-Use-Bonus, die war ja auch nie wirklich so eine Sexbombe. Mhm. So, und ich glaube irgendwie so richtig bin ich das auch nicht, weil so richtig passe ich auch nicht in dieses ganz klassische Schönheitsideal. Und das ist eigentlich auch ganz gut so.
Wer tut denn das ins klassische Schönheitsideal passen? Das finde ich immer so eine Frage, weil beziehungsweise ist das klassische Schönheitsideal das, was alle immer unbedingt wollen? Ich hatte so das Gefühl, als wäre ich unfassbar hässlich.
Okay.
Und habe das halt, ich war so, halt auch irgendwie super awkward und fand mich auch irgendwie strange. Und wenn ich da heute zurückdenke, denke ich mir so, okay, du hattest einen Granatenbody, du hattest auf jeden Fall noch nicht die Augenringe, die du jetzt hast. Das war toll. Was war dein Problem? Mhm. Und ich glaube, weil ich das Gefühl quasi, ob ich schön bin, davon abhängig gemacht habe, ob andere mich schön finden.
Ja.
Ich finde, das kann man auch total leicht umkehren. Irgendwann, das hat so viel Sinn für mich gemacht. Selbst wenn es davon abhängig ist, ob man schön ist, ob andere Leute einen schön finden, können wir uns ja wahrscheinlich darauf einigen, dass wenn mich 99% der Menschheit hässlich findet, ist ja eine absolute eine Möglichkeit. Dann finden mich immer noch über 200 Millionen, Milliarden, keine Ahnung, Menschen geil. Und da wird ja auch irgendjemand dabei sein, den ich schön finde. Und keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat oder wo ich das gelesen habe, aber das hat mir ach krass. Selbst wenn es wichtig wäre, ob andere Leute mich schön finden, würden es auch immer noch genug Leute tun.
Ja.
Und wenn mich so viele Leute schön finden würden, dann müssen sie ja auch irgendwo recht haben. Aber das ist ja auch überhaupt nicht das Wichtige. Es ist nicht wichtig, Schönheit ist was super Individuelles und man findet ja auch, was Leute geil finden oder was ist eine Sexbombe. Ich glaube halt nicht, wenn ich jetzt so von mir ausgehe, ich finde so viele verschiedene Typen attraktiv.
Mhm.
Und ich habe schon zum Beispiel mit so vielen Männern geschlafen, die nicht super trainiert waren, sondern die dick waren zum Beispiel. Und ich hatte großartigen Sex mit denen. Und es war total schön und total nah. Und die wussten quasi, wie das mit mir ist. Und ich habe aber auch schon mit Bodybuildern geschlafen, wo ich mir dachte so, kannst du aufhören, einen Pornofilm zu spielen und zu performen? Und was machst du da für ein Gesicht? Das ist nicht dein Gesichtsausdruck. Hör auf, hast du einen Schlaganfall oder was ist es denn? So, also es ist total böse, ne? Aber ich habe halt wirklich so gemerkt, so, der spielt mir gerade was vor und hat selber krasse Issues, so, dass er jetzt mir, dass er meint, so quasi, dass er das halt dann zurückgemeldet bekommt, dass er, ja, du bist der Hengst. Oder die Stute, wie auch immer. Aber ich war so, was soll das? So, hör auf. Das nicht war dann geil. Nicht die Bestätigung auch. Und nicht das so, dass ich mir dachte, ah ja, okay, du suchst gerade Bestätigung, die ich überhaupt gar nicht suche.
Ja, das finde ich auch ganz schlimm, wenn man so seine SexualpartnerInnen dabei ertappt, dass sie gerade Bestätigung suchen. Und das ist eben auch genau zum Beispiel das Problem mit heterosexuellen Männern, die sagen, ich bin so beziehungsgestört, aber eben wollen, dass die Frau sie will.
Ja.
Und dass die Frau eben sie nicht nur vögeln will, sondern eine Beziehung mit ihnen will.
Ja.
So, das ist dann wichtig.
Das heißt, wenn man sie nur vögeln will, soll die Frau aber trotzdem eine Beziehung wollen.
Genau.
Das ist so abstrus. Voll.
Und eben das merke ich daran, wenn ich dann halt so, ja, kein Problem, ich will eh auch nicht mehr von dir, weil ich meine, mit einem gesunden Selbstwert wäre ich ja verrückt, wenn ich dann sage, nein, aber ich will eine Beziehung von dir. Das will ich allein aus dem Stolz heraus nicht sagen. Und es ist dann auch bei mir einfach, ab dem Moment, wo jemand sagt so, ich möchte, ich bin gestört, dann sage ich, ja, passt, okay, dein Ding.
Genau, ist dein Ding.
Ist dein Ding, hat überhaupt nichts mit mir zu tun. Und dann aber zu merken, dass das die wahnsinnig kränkt, dass ich das jetzt nicht möchte, das finde ich super skurril.
Oder dass es dir einfach auch nichts ausmacht. So quasi, dass er, so quasi, boah, ich bin voll gestanden. Ja, gut. Und jetzt?
Okay.
Ich will dich nicht reparieren.
Genau, das habe ich aufgehört, so Leute reparieren zu wollen. Das, da bin ich ganz dankbar dafür eigentlich.
Ja. Das muss, an dem Punkt muss man aber auch erstmal kommen, ne?
Ja, und ich glaube, gerade Frauen kriegen das so eingeimpft von ganz früh, dass sie dafür verantwortlich sind, weil man sagt, ja, oh, die Männer, die können nicht so mit ihren Gefühlen, denen muss man da irgendwie weiterhelfen, so. Mhm. Und das finde ich halt sehr, sehr witzig, was passiert, wenn man sich als Frau dem verweigert. So, nämlich genau das, irgendwie so beleidigte Männer.
Ja, genau, also das ist dann beleidigt. Und dann bist du auf einmal so interessant, dass sie dir dann die ganze Zeit nachlaufen, so im Endeffekt. Und dann bist du auf einmal die interessanteste Person der Welt. Wenn wir vorher von Manipulation gesprochen haben, also dieses Gefühl, boah, wenn ich dich jetzt manipulieren muss, wenn ich dich, um dich zu bekommen, da habe ich keinen Bock drauf.
Ja, also dieses, genau, das ist so, das würde so Dating-Ratgeber dann so greifen. Und ich denke mir auch so, ja, okay, es kann ja sein, wenn ich the rules irgendwie folge, dass das dann klappt. Aber dann bin ich ja auch wieder an dem Punkt, dass ich mir denke, ja, okay, jetzt habe ich jemanden bekommen, weil ich den manipuliert habe. Und das ist ja auch einfach nichts wert.
Oder? Genau, dann kann ich die Person ja auch einfach schwierig respektieren.
Ja, voll, voll. Ich glaube, das ist wirklich, Respekt ist für mich so eigentlich das das Aphrodisiakum so ein bisschen. Gerade bei Männern, weil ich mir denke so, also dass ich jemanden irgendwie geil finde, ist die eine Sache, aber dass ich ihn respektiere, da wird der attraktiv.
Jupp. Auf jeden Fall.
Möchtest du noch so über Schwulsein reden oder ist es eigentlich egal gerade?
Können wir gerne, weil ich finde, es wird immer so komisch über Schwulsein geredet.
Ja, ja. Also ich, meine wichtigste Frage ist, wer ist denn jetzt eigentlich der Mann und wer die Frau?
Raus!
Aber
also
warum
ich bin die Prinzessin.
Warum findest du es auch sehr komisch, dass diese Frage immer kommt?
Immer
also
noch
auch,
gestellt wird, ja.
Ja.
Also finde ich wirklich massiv komisch, weil das einfach auch noch zeigt, in was für verkalkten Denkweisen man einfach noch steckt. Aber das zeigt für mich viel mehr, wie die Leute über heterosexuelle Beziehungen auch denken.
Mhm.
Nämlich, dass so quasi, ja, es gibt diese klare Rollenverteilung.
Der ist der fickt und der wird gefickt.
Genau. Und der starke Mann und die schwache Frau, die den Haushalt schmeißt. Das ist so, so verkalkt. Das ist so verkalkt. Und die Leute halten einfach so tief drinnen an diesem Bild fest, dass es mich auch echt wirklich oft wahnsinnig macht. Weil ich habe echt schon so viele Frauen kennengelernt, wo ich mir dachte so, ja, voll forward thinking, geil. Aber dann finden die es zum Beispiel trotzdem voll in Abtörner, wenn der Typ heult. Oh, mein Freund, der weint dann immer so oft. Und ich bin so, ich brauche halt irgendwie auch einen Mann. Und ich denke mir so, da verliere ich erstmal instantly den Respekt, muss ich sagen, und denke mir so, bist doch nicht so schlau, wie ich dachte.
Mhm.
Oder auch so, ja, wäre schon halt gut, wenn er den Antrag macht, weil das muss, also, boah, sorry, oder man wirft das dann immer so gern vor, dass es auch nur von Männerseite kommt, aber das ist auch von Frauenseite natürlich viel tiefer quasi reingepusht und quasi verankert. Wenn wir wieder den Rückdreher machen auf, wie bescheuert diese Frage ist. Ich bin ja auch der Meinung, dass Homophobie im tiefsten Kern, was sie ist, Frauenfeindlichkeit ist.
Ja.
Weil ich glaube, dass es ist ja nicht der Analverkehr oder es ist ja nicht der Sex, der Leute fertig macht, wenn Männer ficken so. Mhm. Dass man halt sagt so, dass ein Mann quasi eine Rolle einnimmt, die undenkbar ist in der heterosexuellen Scheinvorstellung.
Mhm.
Alleine, dass das Tabuthema, dass quasi es das heterosexuelle Männer gibt, die Analverkehr mögen oder anale Penetration, die nicht hetero sind, Frauen erzählen mir auch so, ja, das darf ich dann nicht so laut sagen, dass der das mag, so, aber der Markt ist halt voll. So, oh, ja, wow. Überraschung, er hat eine fucking Prostata im Arsch, die das halt mag. Ja. So, die, das ist halt ein Gerät, was zur Stimulation halt einfach auch da ist. Das, worüber man sich ja quasi auch aufregt, ist ja quasi, wenn ein Typ, also wenn ein Mann in Anführungszeichen typisch weiblich ist. Mhm. So, wenn er sich quasi, wenn der beschwingt geht oder so, oder mit seinem Hintern wackelt oder bestimmte Klamotten anzieht. Und das ist alles so bescheuert, weil es am Ende immer darauf hinausläuft, du hast was an dir, was quasi mein Bild von Männlichkeit ins Wanken bringt. Weil ja, du bist ganz offensichtlich ein Mann, aber du verhältst dich nicht. Was ist eigentlich Männlichkeit? Was ist Männlichkeit und was ist Weiblichkeit? Und das ist, was weiblich ist, und das sieht man ja auch daran, dass quasi auch, wenn wir jetzt wieder in die Öffentlichkeit gehen, welche Schwulen sind denn sichtbar? Es wird immer, es heißt immer, oh ja, die Schwulen sind so sichtbar und die nehmen allen immer die Sichtbarkeit weg. Und das bestreite ich insofern, dass es nicht die Schwulen sind, sondern dass es ein bestimmter Typus des Schwulen ist, nämlich der, dem man es nicht anmerkt. Qualitätsmerkmal. So, der könnte, also dem wird man es gar nicht anmerken. Ne? Mhm. So, toll, super, ganz klasse. So, und ich könnte niemals ernst genommen werden, wenn ich habe ich einfach schon gehört, dass es im professionellen Rahmen über mich gesagt wurde, dem kann man ernste Themen nicht abkaufen. So, und weil dem hört man das ja an, so in der Art. Das ja an. Und es ist halt einfach so, wir haben ein super einseitiges Bild in der Öffentlichkeit. Und ich finde es halt immer so absurd, dass quasi die Schwulen, die nicht dem heteronormativen Bild entsprechen, immer so ein bisschen so, ja, kann man so, wenn man mal irgendwie ein crazy Fotoshooting braucht oder wenn man dann jemanden braucht, der dann im Fernsehen so ein bisschen drauf zeigt und sagt, ja, tolles Outfit oder schlechtes Outfit oder ein bisschen zickig ist und ein Drama macht, dann ist es voll klar, dann ist es gar kein Problem, dann können wir das machen. Das ändert sich auch, gerade auch zum Glück, und das ändert sich auch massiv und das finde ich auch cool.
Was ich mich irgendwie bei mir selber auch so ein bisschen frage, ist so dieses, welche, das klingt jetzt so richtig dumm, pass auf, wenn man sich so überlegt, so ja, welcher Sexualakt ist jetzt schwul? Zum Beispiel, ich bin ja auch nicht heterosexuell und das merke ich immer sehr an diesem penetrativen Element meiner ja. Sexualität. Ja, also ich mag es einfach total gerne, Leute zu penetrieren. Mhm. Und ich habe das, also war wirklich so eine meiner Nicht-Hetero-Erweckungsmomente, wie ich einfach so einen guten Freund von mir gefistet habe. Da dachte ich so, wow. Und dann habe ich da voll viel drüber nachgedacht.
Warum war das für dich ein Erweckungsmoment, dass du nicht hetero bist? Oder hast du gedacht, also ist es ja eigentlich vielleicht nicht heteronormativ?
Genau, ja. Aber also, weil ich mir dachte, ich kann das gar nicht so richtig erklären. Aber da habe ich verstanden, was gut ist daran, Leute zu penetrieren. Mhm. So. Macht das Sinn? Also verstehst du so, dass, ja, dass das so, und dann denke ich mir so, ja genau, das bin ich jetzt besser als irgendwie der Typ, der sagt so, ich lasse mich nicht in den Arsch ficken, weil ich bin nicht schwul. Mhm. So.
Ja, bist besser.
Ich bin schon auf jeden Fall besser.
Nee, also bist du auf jeden Fall besser. Worüber ich mir gerade so kurz Gedanken gemacht habe, ist so, ich finde ja auch interessant, wie über Sexualität gesprochen wird, weil wir ja vorher schon gesprochen haben. Und so weibliche Sexualität, finde ich, wird schon in den Medien divers diskutiert.
Ja.
Diverser so, zumindest. Oder diverser. Ich finde, das Interessante ist, und da denke ich mir auch manchmal so, boah, Jungs, das ist halt auch echt irgendwie ein bisschen doof und tut mir leid vor. Also ich habe da manchmal so ein bisschen Mitleid, weil männliche Sexualität wird immer exakt genau gleich besprochen.
Ja.
Exakt genau gleich. Und jeder Mann muss auch alles mögen und jeder Mann muss das mögen, so. Hab ich einmal irgendwo davon gehört, dass es Männer gibt, die zum Beispiel keine vaginale Penetration machen wollen. Das muss es doch irgendwie geben. Ja, also Heterosexuelle. Oder denen das nicht so gut gefällt, vielleicht.
Die haben dann Erektionsprobleme.
Zum Beispiel.
Vielleicht.
Ja, oder das ist halt einfach so, dass, oder die halt quasi durch andere Sachen quasi irgendwie erregt werden am Akt. Und dann wird immer dann wird über Fetische gesprochen. Die Männer haben so kranke Fetische, was? Und keine Ahnung. Und dann Und was, die mögen Füße und was, das mögen die und bla und keine Ahnung. Und das wird dann auch immer so super weird besprochen. Also dann denke ich mir so, ich würde ja als heterosexueller Mann niemals sagen, öffentlich sagen, ja, ich stehe zum Beispiel da und da drauf.
Ja.
Ich finde voll super, wenn mich eine Frau fistet.
Ja, genau.
So könntest du niemals sagen, weil da wird, also ganz ehrlich, wenn du Bock auf Schlagzeilen hättest als Prominenter und du das sagen würdest, let's go. Mhm. In der, hier, Kool Savas hat vor einer Weile gesagt, man kann ihn, keine Wertung, Kool Savas hat letztens irgendwie gesagt, so ja, ein Frauenfuß in Größe XY ist schon was Tolles. Ey, das ist der Running Gag in der Hip-Hop-Community oder in der Deutsch-Rap-Community. Und am Anfang war ich auch so, und dann habe ich mir gedacht, Moment mal, wofür verarsche ich gerade diesen Mann? Mhm. Dafür, dass er homophobe Lines irgendwie im Jahr 2018 noch witzig fand oder gemacht hat? Oder lache ich gerade über den, weil der eine Sexualpraktik oder einen Teil von Sexualität gut findet, der nicht im, das wird sowieso quasi in jedem Porno so verkauft. Und das finde ich halt so absurd, ne? Also er wird quasi, dafür wird er von allen Leuten ausgelacht. Und da denke ich mir so, boah, männliche Sexualität ist halt schon auch echt irgendwie
stressig, ja.
Fragile. Ja, und auch so, du musst immer performen. Und das finde ich halt eigentlich irgendwie daran geil, schwul zu sein, weil, ganz ehrlich, ich bin ja sowieso quasi mit einem Fuß im Fegefeuer.
Ja.
Oder mit beiden.
Ja.
Ich kann machen, was ich will.
Ja.
Und ich kann auch drüber reden. Also das war eins der ersten Sachen, die ich das hat mich zwar erstmal schockiert auf schwulen Dating-Plattformen, wo ich mir dachte so, boah, crazy, was da alles irgendwie draufsteht und was da drin ist und was da für weirde Sachen gibt. Aber ich habe so gemerkt, so, das ist aber auch weniger schlimm, drüber zu reden, was ich mag.
Mhm.
Und es zu erkunden vielleicht.
Mhm.
Hattest du schon mal jemanden, dem du quasi so ein bisschen die Augen geöffnet hast?
Ja, also ich merke doch, dass das nicht das ist, was du gerade wirklich machen willst. So, ja, voll. Also ich meine, ich habe das irgendwie oft, dass ich dann sage, können wir ein bisschen langsamer? So, weil so Typen sind so richtig so Pressure.
Und Performance.
Aber auch so, ich denke manchmal auch, das ist halt die Geschwindigkeit, in der die wichsen. So.
Wie der Porno funktioniert.
Genau. Und allein zu sagen, bitte langsam oder bitte Pause oder bitte kannst du mal da sein, ich möchte bitte mit dir atmen.
So. Ja, kannst du mal da sein.
Genau, ja.
Finde ich einen guten Satz, ja.
Bringt aber viele Leute sehr aus dem Konzept. Also wo ich wirklich das Gefühl habe, so okay, wir haben jetzt 4,5 Minuten Missionarstellung, schwieriges Wort auch übrigens, ne? Missionarstellung. Und dann von hinten. Genau.
Es ist einfach wirklich eine Performance, wenn du denkst so, und es ist auch nicht immer schlecht, ne? Also,
nö. Also manchmal kann man sich da auch so ein bisschen rein entspannen, weil man weiß, so, jetzt wechseln wir die Stellung. Also wenn es halt nicht intim ist, ist es okay. So, also ich meine, es gibt ja auch Sportficken, wo man sich danach denkt, ja, das war jetzt nett. Aber wenn ich, also in Beziehungen finde ich es halt schlimm. So, wenn ich der Person gerne nah sein möchte und sie kann das irgendwie nicht so richtig. Ich habe nochmal so überlegt, wo war ich zuletzt intim, wenn ich mit jemandem intim war. Und ich glaube, bei mir ist der Magic Trick, also wenn man jemanden so ein bisschen nur so kurz datet, in anderen Ländern. Oder wenn ich dann weiß, ich bin dann ganz schnell wieder weg oder die andere Person ist ganz schnell wieder weg, dass man dann so richtig so all in, so alles raushauen. Ja. So. Das finde ich auch so schön, weil man weiß, es ist total begrenzt. Also es besteht nicht die Gefahr, dass es dann tatsächlich intim, aka eine Beziehung werden könnte. So. Und für diese, keine Ahnung, 2-3 Nächte gibt man dann so alles. So.
Das stimmt, ja.
Ja.
Also ich hatte auch mal so mit einem Bekannten, im Endeffekt, bei dem habe ich irgendwie Ewigkeiten geschrieben. Und dann war der irgendwie aus Amerika da und ich habe den besucht. Hier, der hat dann hier ein Auslandssemester gemacht und dann war aber klar, so ja, in so und so vielen Wochen geht er dann wieder. Und dann war ich da. Und das war noch nicht mal toller Sex, so im Endeffekt, ne? Also, wo man irgendwie so denkt, so, boah, körperliche, dies, das. aber ich habe halt echt geheult. Mhm. Und ich habe zu dem gesagt so, ich finde, also ich verstehe das gerade nicht, warum ich, und das also nicht vor, und ich heule selten vor positiven Gefühlen, aber das war so, habe ich zu dem, also ich habe geheult, weil ich zu ihm gesagt habe, ich möchte einfach, dass du glücklich bist. Mhm. Das war mir total, so in diesem Moment war mir das so super wichtig, so ich möchte einfach, dass du glücklich bist. Und ich habe also richtig angefangen zu sagen, so, das ist so schön und das war super intim. Mhm. In dem Moment. Weil jetzt, wenn ich so daran zurückdenke, ist so, nee, es war eigentlich schon super intim, aber jetzt so im Nachhinein denke ich mir so ein bisschen so die, da hatte ich auch so ein Bild von der Person, das ich irgendwie aufgebaut habe, bla bla bla, der von mir. Aber vielleicht ist das jetzt auch wiederum mein Mechanismus, den ich quasi mir selber, dass ich mir das selber nicht zu nah ranlassen will, retrospektiv und das so ein bisschen von mir wegpushen. Das kann natürlich auch sein. Vielleicht fand ich es einfach, es war einfach wahrscheinlich einfach super intim und schön.
In dem Moment.
Ja.
Und ist es dadurch, dass du das jetzt erzählst, ist es dadurch schon weniger intim?
Nö. Nö. Das ist ja, also finde ich überhaupt nicht. Ich finde nicht, dass Teilen von Intimität kleiner macht. Es ist nicht, ich finde es nicht weniger intim, dadurch, dass nur du und ich das jetzt hören oder ob alle, die das hören, hören. Mhm. Ich finde, intim ist der Moment und quasi wie ich diesen Moment empfinde. Und was ich in diesem Moment empfunden habe, jetzt widerspreche ich mir natürlich ein bisschen, merke ich selber, aber was ich in diesem Moment empfunden habe, war ja da. So, ja. Und das hat sich intim angefühlt. Also intim ist ja, das ist das, was ich auch irgendwie meinte. So, das ist ja oft so ein Gefühl, so ein Zeitpunkt, oder das kann auch von mir aus gestretched sein, aber das ist ein Gefühl. Und wenn das in einem Moment da ist, dann geht das auch nicht weg, auch wenn ich danach 120 Leuten davon erzähle. Mhm. Finde ich. Mhm. Also für mich auf jeden Fall. Findest du?
Mhm.
Also findest du, dass Intimität eventuell kleiner wird, wenn du sie teilst?
Ich glaube schon. Ich bin, also ich kann Sachen vor mir selber so zerreden. So. Mhm. Und dann.
Kann ich auch sehr gut.
Ja.
Ja. Wie man gerade übrigens gemerkt hat, live.
Ja, und das, ja. Das glaube ich schon. Also, weil ich bin zum Beispiel auch gut darin, dass ich mir denke, finde ich das jetzt so intim und romantisch, mit was da gerade mit dem passiert, oder finde ich einfach, das ist eine gute Story?
Mhm.
So.
Ja, ist halt auch so ein bisschen Journalisten-Brain, das da noch so dabei ist.
Fürchterlich.
Ne? Ja.
Fürchterlich.
Aber hat, wenn du jetzt von einem intimen Moment, den du hattest, mhm. wenn du an den zurückdenkst, eventuell hast du den ja schon mal geteilt.
Hm.
Als ich zum Beispiel beim Sexualtherapeuten war,
ja.
für ein Gespräch, den interviewt habe, hatte ich ein Gefühl von Intimität.
Mhm.
Und das würde ich jetzt auch im Nachhinein nicht verändern, weil das hat, weil ich das Gefühl hatte, das hat in mir was bewegt und getroffen, was, und ich hatte auch das Gefühl, dass da irgendwie eine Connection, wie auch immer, da war, so, ob das jetzt, das ist natürlich dann ein guter Therapeut wahrscheinlich auch, so quasi, ja. rangeht, obwohl wir auf einer super krassen Metaebene gesprochen haben, würde ich trotzdem sagen, auch wenn es vom Auftrag her per se schon ein Auftrag war,
mhm.
dass dieser Moment intim war. Und er ist auch nach wie vor intim.
Ja, ich glaube, ich bin auch, ich nutze das auch immer gut, dieses, um es nicht so an mich ranzulassen, dass ich sage, das ist ein Job. Ich mache das, ich recherchiere.
Ja, ja, klar. Ja, klar, das kann man ja natürlich dann super von sich quasi wegschieben,
ja.
und sagen, ja, nee, das, also, ja, war Recherche, ja, genau.
Mhm. Mhm.
Aber weiß ich nicht, ich glaube für mich persönlich, wenn es intim ist, macht es nicht weniger intim. Ich ja. kann natürlich über super viel Kram recherchieren, ich recherchiere super gerne zum Beispiel über Kram, der mich überhaupt nicht berührt.
Mhm. Wir haben eine gute Frage, inwiefern ist deine Sexualität anders als die von Hans Hetero?
Also also Hans Hetero, fragt mich gerne mal, Mensch, bei euch Schwulen, da bin ich schon neidisch drauf, ist so einfach, funktioniert so gut, bla bla. Also, jo, ich weiß auch nicht so genau, ob ich jetzt, also, ich glaube halt, dass ich den Triebabbau einfach besser rechtfertigen kann, aber ich habe ansonsten auch Probleme. Ich habe auch, weil wir jetzt gerade viel über Erektionsprobleme gesprochen haben, ich habe seit einem Jahr tatsächlich auch Erektionsprobleme.
Wirklich?
Ja. Also, und der fängt an, wenn ich mir einen Gummi drüber ziehe, merke ich so, ja, blöd. Und ich hasse dieses Argument.
Ja.
Wenn Leute gesagt haben, oh, ich will keinen Gummi verwenden, weil, bla, und dann so, ich, oder ja, ich kann nur ohne Gummi, weil, und jetzt denke ich mir so, Bullshit. Als das erste Mal passiert ist, dachte ich mir, what the fuck? Was passiert denn jetzt? Und es ist halt dann immer öfter mal passiert. So ab und zu passiert das halt.
Ja.
Ich habe also sehr ähnliche Probleme wie Hans Hetero. Oder so. Ne? Also insofern, ich glaube, in solchen Sachen unterscheiden sich dann voll oft die Sachen nicht, weil mein Sexleben läuft auch nicht immer mega glatt und alles ist total perfekt oder bla. Aber ich glaube, ich kann es einfach in oft lockere nehmen, weil ich halt einfach auch schon viel Sex hatte und viel mit vielen verschiedenen Leuten Sex hatte und da einfach auch so gemerkt habe, wie verschieden Sex halt einfach auch ist. Also wie komplett unterschiedlich das ist so und oder wie gleich das aber auch sein kann.
Ja.
Oh Gott, das hört sich jetzt so super philosophisch an, aber ja, ich glaube, ich kann es einfach so ein bisschen gelassener sehen. Wenn ich jetzt darüber rede, natürlich habe ich auch meine Momente, wo ich da sitze und mir denke so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, aber ich glaube, dass ich mir nicht so einen Druck mache, eine bestimmte Performance hinlegen zu müssen, wie Hans Hetero.
Ja.
Der quasi immer meint, so, ich muss so Sex haben, so funktioniert mein Sex. Und dann schaue ich mir vielleicht noch ein paar Pornos an, wo ich dann irgendwie crazy, freaky shit mir irgendwie reinziehe und vielleicht irgendwie immer weiter in den Pfad runtergehe, aber und das dann mir irgendwann irgendwie holen muss, weil es mich total durchnudelt. Aber ich denke mir halt so, ich stelle mich da zum Beispiel nicht so persönlich in so eine, ich finde das nicht so furchtbar. Wenn ich mir denke, ich habe jetzt darauf Lust, dann überlege ich mir das halt. Und dann gucke ich, kann das funktionieren? Treffe ich jemanden, mit dem das funktionieren könnte, der da auch Lust drauf hat? Mache ich das halt, probiere ich das aus? Hat es mir gefallen? Ja? Will ich es nochmal machen? Weiß ich nicht. So. Mhm. Also ich glaube, ich kann da irgendwie so ein bisschen, dadurch, dass ich halt so per se mich mit meiner Sexualität gezwungenermaßen viel mehr beschäftigen musste, dadurch, dass ich einfach mit, was wann gecheckt habe, ich will ja gar nicht mit Frauen schlafen. Also ich will diese vorgegebene Sexualität, die quasi zu erfüllen ist, will ich gar nicht. Ich will die nicht und ich kann sie nicht und ich kann sie vor allem nicht, war dann der Anfang und dann irgendwann habe ich gesagt, ich will sie auch nicht. Habe ich mich also gezwungenermaßen sehr viel mit meiner Sexualität und was ich will beschäftigen müssen. Und ich glaube, das ist ein großer Knackpunkt, was ich will. Weil, weiß ich auch oft nicht, aber ich glaube, ich kann da entspannter drüber nachdenken, was ich will. Und wenn ich es will, dann kann ich es mir auch besser überlegen, ob ich es mache oder nicht.
Würdest du sagen, wenn man mit mehr Leuten geschlafen hat, dann ist es beliebiger und vielleicht auch deswegen weniger intim?
Nö.
Nee.
Nö, gar nicht. Finde ich gar nicht. Ich finde, ja, klar, also das Ding ist, ich habe auch Leute vergessen. Es gibt, ich habe irgendwann probiert, so nochmal über Leute nachzudenken und es ist total, so total absurd, dass man so in so manchen random Situationen fällt einem dann so ein Date.
Stimmt.
Also, ach, ich habe mich ja gefickt. So ah, ja, genau. Ach, oh mein Gott, in der Wohnung, in der ich zur Zwischenmiete war. So darf der niemals, oder XY niemals wissen. Oh, scheiße.
Ja, der hört niemals diesen Podcast.
So, selbst jetzt im Moment ist mir gerade was eingefallen. Wenn ich gerade über so eine Dings, wo ich quasi auf einer Couch gepennt habe und dann
war's
so,
wieder.
Ach, boom, ist ja auch was gelaufen so. Also von dem her ist es natürlich auf der einen Seite auf einer gewissen Art und Weise beliebig, So, aber ich erinnere mich ja auch nicht an jedes Mal, an dem ich mit meinem langjährigen Partner gebumst habe, so.
Ja.
An jeden Sex.
Ja, ja.
So, der fällt mir vielleicht auch irgendwann später wieder ein. War das intimer? Oft, klar. So, weil wir uns einfach, weil wir eine andere Art von zwischenmenschlicher Nähe hatten. Aber ich fand nichts weniger intim als den Moment, als ich gecheckt habe, dass der mich nicht mehr liebt, mir was vorspielt und wir trotzdem Sex hatten. Und ich mir dachte so, boah, gar nicht da. Also ich hatte den intimsten, aber auch den unintimsten Sex mit meinem Ex-Partner zum Beispiel.
Ja, ja.
Weil es einfach dann so eisig und kalt und weg war. Aber ich hatte auch schon super unintimen Sex mit Fremden, von denen ich den Namen nicht mehr, wahrscheinlich auch nie wusste. Aber ich hatte auch quasi super, super intimen Sex mit Leuten, von denen ich den Namen nicht mehr fand. Also, ich finde, das ist alles, das ist immer so eine Momentaufnahme und ich finde es schwierig, da zu generalisieren.
Mhm. Ich denke mir auch gerade, ich finde es schwierig, so Parameter festzumachen, okay, wenn das und das und das ist, dann ist es intimer Sex. Das finde ich total, also das ist auch genau wie so ein Orgasmus nicht so richtig erzwingen lässt. Oder vielleicht auch gerade dadurch weggeht. So.
Intimität kann man nicht erzwingen, kann man nicht planen. Das ist was, das ist halt wahrscheinlich was wie, keine Ahnung, Liebe.
Oder eine Erektion.
Die kann man in seinen jungen Jahren, glaube ich, besser. Da kann man sich mehr drauf verlassen. Ja, keine Ahnung. Aber was ich mir gerade, findest du, dass Intimität und Körperlichkeit einhergeht?
Ja, kann.
Nicht kann, immer. Ja, genau.
Ich meine, wir führen auch intime Gespräche, wo wir nicht körperlich sind miteinander. Also, oder in Freundschaften. Ich finde, ganz oft funktioniert Intimität auch nur, weil man das Körperliche irgendwie weglässt.
Mhm.
Ja. Aber ich habe schon so wirklich, wo ich eigentlich dachte, die Person ist mir wurscht, aber ich merke, mein Körper lässt sich gerade viel mehr drauf ein als der Rest von mir. Und zwar so richtig, so, dass auch die andere Person danach sagt, boah, du hast mir so vertraut gerade, obwohl wir uns noch nie gesehen haben. Und das ist auch was ich gelernt habe, dass ich das gar nicht so richtig beeinflussen kann. Also ich kann mir jetzt nicht sagen, vertraue jetzt diesem Menschen.
Ja.
Sondern das ist so ein, ja, das ist irgendwie, was der Körper von selber macht. Und das ist dann, und dann kommt der Kopf halt nicht hinterher und dann wird es irgendwie messy. Hm. So. Oder der Kopf passt auch gar nicht dahin, weil man sich denkt, so, oh, die Person, das wäre jetzt nicht die, wo ich dachte, der ist es jetzt.
Ja.
So. Und das finde ich auch sehr spannend. So, was dann der Körper irgendwie entscheidet, dass jetzt gut ist.
Hm. Ja, das ist echt abgefahren.
Ja.
Das ist wirklich, also das kann ich auch nicht verstehen und das kann ich, glaube ich, auch nicht, kann man nicht erklären oder ergründen. Was ich mir gerade gedacht habe, war das jetzt total intim, dass ich dir, und ich habe das noch niemandem erzählt, ne, aber dass ich dir erzählt habe, dass ich Erektionsprobleme habe.
Ich finde schon. Ist
schon intim, ne?
Ja, ich finde das intim, weil es, ich habe natürlich auch sofort einen blöden Witz drüber gemacht. Ich ein Arschloch bin.
Nee, aber ich finde, der Humor ist ja auch zum Beispiel, kann ja auch super intim sein, weil wenn ich weiß, dass ich bei einer Person einen Witz machen kann über was,
ja,
ist das ja auch eine Art von Intimität.
Ja,
so, ich weiß, dass ich bei dir diese Art von Witz machen kann.
Ja, genau. Ja. Nee, ich finde es schon intim, weil ich glaube, das ist, ja, es ist ja auch was, womit du jetzt noch nicht total fertig bist. So, also du kommst
irgendwie. Du hast ja gerade angefangen.
Ich meine, ich könnte da jetzt mich sofort auch so sexualberaterisch draufwerfen, so. Wo ich gerade, ich habe gerade überlegt, frage ich da jetzt rein?
Ja, mach doch.
Okay. Was mich interessieren würde, es passiert ja in dem Moment, wo du das Kondom überziehst. Also wo so ein.
Nicht in dem Moment, erst so ein bisschen danach.
Okay, also du ziehst das Kondom drüber und da ist noch gut.
Ja.
Aber dann, bevor es irgendwie in Richtung Penetration geht, ist dein Penis so, nee.
Das ganz oft ist auch so, dass es da eigentlich noch geht.
Ja.
Also, dass ich da doch quasi so, so fix mache. So.
Ja.
Also nein, so ist es nicht. Aber das ist halt, dass ich da halt gucke, dass ich reinkomme.
Ja.
Und dann denke ich so, alles gut. Und dann merke ich so, Oh. Ciao. Hoppla, wenn ich jetzt rausrutsche, komme ich nicht mehr rein.
Ja, ja.
Dann habe ich überlegt, ist vielleicht das Kondom zu eng? Mhm. Oder das war alles, was ich überlegt habe.
Für mich klingt es so, als würde sie so deinen Penis fragen, so, was mache ich eigentlich gerade?
Tatsächlich, das fand ich auch interessant. Also das ist ja nicht so, als würde es jedes Mal passieren. Ne? Also okay. Und vor allem, also das ist, seit ich das habe, im Endeffekt, ist einfach auch Corona-bedingt zum Beispiel. Oder an sich ist mein Sexualverhalten da einfach auch viel weniger geworden. So, ja. Weil ich einfach echt oft einfach dann auch mal keinen Bock habe. Ja. So. Ja. Und das ist auch, Intimität kann auch anstrengend, Intimität erzeugen kann auch anstrengend sein. Also ja. Intimität zulassen kann auch anstrengend sein. Ich glaube, wenn wir jetzt fertig sind mit Reden zum Beispiel, bin ich auch gut, merke ich so, dass ich viel quasi gegeben habe, geistig, weil ich glaube, intim sein ist auch anstrengend. Also mega. Kostet auch Energie. Und deswegen ist, glaube ich, auch so ein Punkt, weil ich immer so das Gefühl habe, es müsste ich mit meiner Energie besser haushalten, so, dass ich weniger Sex habe und weniger random viel Sex so. Mhm. Und mir halt denke so, jo, brauche jetzt irgendwie nicht. Und es ist jetzt auch noch nicht 18.000 Mal passiert oder so, aber ich habe das schon so ein paar Mal gemerkt, so, was passiert hier? Also, was passiert hier? Beziehungsweise, was passiert hier nicht?
Ja.
Und ja, also es ist schon, das kann schon gut sein, dass ich mir denke, so, was mache ich hier eigentlich, weil vielleicht habe ich da jetzt irgendwie auch gar nicht mehr so krass die Nerven dafür, weil ich jetzt auch niemandem beweisen mehr will, was ich für ein krasser Ficker bin, so.
Mhm.
Kann natürlich auch sein, klar.
Geht dein Penis in Energiesparmodus in dem Moment?
Vielleicht snoosen. Ja, ich keine Ahnung, ob der in Energiesparmodus geht, vielleicht. Oder vielleicht ist es einfach so, dass ich meinem Penis nicht mehr so viel vorspielen kann wie früher.
Das finde ich aber schön. Also ja. Der Penis ist
die Antenne des Herzens.
Es ist doch so, oder?
Ach, muss jetzt halt doch immer passiv sein.
Ist das wirklich so dieses Top und Bottom?
Gibt's viel, ja. Ich bin beides zum Beispiel. Also ja. Ich habe auch super spät die Freuden des Passivseins erfahren, weil ich einfach, also es gibt den Mythos der Eisenpuperze.
Ja, bitte was?
Dass man so so anspannt, dass da gar nichts passieren kann und dann tut es ja natürlich weh.
Klar.
Weil der Trick ist ja quasi entspannt zu sein und auch da ist zum Beispiel, ganz ehrlich, wie ich über Sexualität und quasi Sexualhygiene quasi recherchiert habe, damit ich verstehe, wie das funktioniert.
Mhm.
Also, das sagt einem ja niemand.
So wie so Analduschen gehen und sowas.
Zum Beispiel, genau. Ja. Also, oder auch, ist vielleicht jetzt nicht ganz so dumm, ein Dildo vielleicht vorher zu verwenden, dass du einfach entspannter wirst oder das mal zu probieren oder dass du nicht die ganze Zeit quasi nach reinziehst, sondern vielleicht einfach locker lässt oder sogar ein bisschen Druck gibst, so dass es sich entspannt, der Schließmuskel. Das erklärt einem ja niemand, Mann. Und das ist das, was ich vorher meinte mit, wir reden so viel über Sex, aber wir reden so wenig über Sex, weil so das ist ja wirklich so basic.
Ja.
Und ich kam mir so oft vor, dass ich mir dachte so, oh, da muss ich jetzt irgendwie quasi dieses mystische Ritual machen, von dem ich nicht verstehe, wie es geht, habe mir irgendwie 18 Liter Wasser da reingepumpt und dachte mir dann, was passiert denn hier? Bis ich irgendwann verstanden habe, falsche Technik.
Ja.
Und dafür musste ich echt auch einfach ein paar Jährchen alt werden. So. Und dann dachte ich mir, boah, wie nervig ist das? Wie nervig, dass man das dann quasi, dass man nicht so eine richtige Aufklärung hat, hey, pass auf, so funktioniert Analverkehr gut, so funktioniert quasi, so, das könntest du dafür tun, wenn es dir taugt, wenn es dir nicht taugt, mach's nicht. Wenn du bestimmte andere Praktiken magst, hey, überleg dir doch mal so oder keine Ahnung. Also, das ist halt so, was auch zum Beispiel halt im Sexualkundeunterricht bei mir niemals stattgefunden, niemals, niemals, niemals stattgefunden hat. Und was ich auch immer noch anprangere, aber ist irgendwie auch komisch, wenn mein ekliger Lehrer damals das erklärt hätte, wahrscheinlich, aber einfach so, keine Ahnung, ich weiß auch gar nicht, was ich da verlangen würde, aber wir sind jetzt irgendwie gekommen von Top und Bottom, ne? Mhm. Und passiv sein und aktiv sein. Ja, es hat bei mir halt echt lange gedauert, bis ich da an den Punkt gekommen bin, dass ich mir sagen konnte, so, oder bis ich so entspannt war, dass ich das wirklich so mit mir probiert habe. Weil ich halt davor dachte so, aua, das tut weh, ich habe mich irgendwie einmal ficken lassen. Und ich dachte so, 3 Tage lang, ja, leck mich am Eimer. Also das war nicht schön, so, weil ich dann lange was davon hatte. Aber einfach auch, weil der Typ halt auch so nicht das Einfühlungsvermögen hatte. Und dann dachte ich ja ganz lange so, boah, das ist irgendwie nix. Und irgendwann habe ich dann schon so gemerkt, so, ah ja, macht irgendwie doch Spaß. Mhm. Und da gab es dann irgendwann auch so einen Moment, wo ich gecheckt habe, wie das funktioniert. Und dann dachte ich mir so, boah, Alter, ich habe mich um 50% meiner sexuellen Möglichkeiten beschnitten.
Ja.
Und warum zur fucking Hölle habe ich das gemacht? Brief an mein früheres Ich. So, weil ich halt irgendwie aus irgendwelchen Gründen Angst davor hatte, worüber halt aber auch im Endeffekt halt dann aber niemand redet.
Ja.
Weil immer nur diese Performance irgendwie im Vordergrund steht und das ist, und damit meine ich, über und da meine ich jetzt überhaupt nicht nur Heteros, das geht in der schwulen Szene einfach auch echt so, du bist halt quasi, du gehst hin und alles, es ist halt schon echt hypersexualisiert in dem Club zum Beispiel, also und was dir auch für Nachrichten geschrieben wird, du wirst halt teilweise echt nur auf deinen Schwanz quasi reduziert. Mhm. Auf jeden Fall, to cut a long story short, macht beides Spaß.
Ja.
Aber ich finde, das gibt durchaus viele Leute, die nur das eine oder nur das andere wollen.
Ja.
Und das ist auch okay. Ich finde das auch okay, wenn das einfach kommuniziert wird. Ich finde es immer so ein bisschen weird. Und das ist ja auch, es gibt, also, was ich an der Gay-Szene auch mag, ist, dass da ein super guter Humor über sich selber einfach auch stattfindet.
Mhm.
Und so, und viel nicht so richtig, richtig ernst genommen wird und man viel über sich selber auch lachen kann. Und, mhm. Oder viel über auch über die Szene lacht. Das nimmt zwar dann irgendwann manchmal toxische Ausmaße an, aber ich finde schon oft echt auch ziemlich witzig.
Abschlussfrage?
Ja. Halt, ich will ja dann auch noch eine Abschlussfrage
stellen. Okay. Meine Abschlussfrage ist, vielleicht auch ein bisschen mit in Bezug darauf, gibt es Sexualpraktiken, die du in Thema findest als andere?
Ist Küssen eine Sexualpraktik?
Wenn es gut ist, ja.
Dann finde ich, es gibt durchaus Sexualpraktiken, die intimer sind als anderes. Weil ich finde, ficken kann jeder.
Ja.
Ob es gut ist oder nicht, ist eine andere Frage. Aber das finde ich jetzt irgendwie nicht so die Krönung. Ich finde, der Weg zu meinem Herzen und darüber zu meinem Penis, also der Weg zur Umleitung, genau, also weißt du, was ich meine? Der geht über gutes Küssen. Und ich kann auch mit Leuten vögeln, die nicht so geil küssen, aber da denke ich mir ganz oft so, boah, muss ich jetzt noch weiterhin hier bleiben?
Ja.
Aber ich ziehe das jetzt durch. Also ich habe halt auch echt schon echt viel Sex gehabt, wo ich mir dachte so, naja, irgendwie ist jetzt auch blöd, aus der Situation rauszugehen. Es wäre jetzt unangenehmer, der Person zu sagen, zieh dich an und der zuzuschauen, wie der sich anzieht und rausgeht so quasi oder vielleicht dann irgendwie noch ein Gespräch anfangen will, als die Minuten jetzt durchzuziehen.
Ja.
Auch bescheuert, ne? Aber,
Weg des geringstmöglichen Widerstands.
Ja, das, ja. Und das zeigt ja auch irgendwie, wie unintim Sex eigentlich sein kann.
Ja.
Aber auf jeden Fall hatte ich so das Gefühl, also habe ich das, also weiß, beziehungsweise habe ich, falsch, ich weiß, dass Küssen für mich, wie gutes Küssen ist wie eine gute Unterhaltung.
Mhm.
Und ich finde, das zeigt auch die Kreativität von dem Menschen und wie sich jemand auf jemand anderen einlässt und wie auf wie vielen Ebenen irgendwie man was probiert oder ob man halt lame ist.
Ja.
Findest du es merkwürdig, dass du mir jetzt doch, dass ich jetzt doch wieder, obwohl ich dir das Feedback gegeben habe, dass in dem Podcast du die Fragenstellerin bist oft, überrascht es dich, dass doch ich jetzt quasi wahrscheinlich 50 Minuten Monolog gehalten habe?
Ich habe eher das Gefühl, ich habe diesen Podcast getoppt. Einfach.
Und ist mal der Powerbottom.
Du bist mein Powerbottom. Und das finde ich okay. Also, ich frage ja, weil es mich interessiert. So. Und ich finde, ich habe mehr erzählt als sonst.
Ja, das auf jeden Fall. Fandest du es komisch? Wie war das für dich?
Für mich war das so, dass ich mir dachte, fuck, ich erzähle es einfach, ich kann es immer noch schneiden.
Ich dachte, bei meinen Erektionsproblemen dachte ich auch so kurz so, egal. Weil ich einfach auch, ganz ehrlich, und jetzt, halt, nein, David, halt's Maul.
Halt, stopp.
Theresa, bitte erzähl weiter. Du hast dir gedacht, du schneidest es dann einfach.
Ich glaube, ich habe dann immer eher so das Gefühl, ich muss jetzt einem bestimmten Bild von mir entsprechen, so dass ich, also zum Beispiel, ich habe das Gefühl, ich habe heute mehr über Männer getrash-talked als sonst.
Mhm.
So, weil wir unter uns sind hier und ich glaube, mit Schwulen trash-talkt man auch eher über Männer als mit Heteros.
Ich habe das Gefühl, das hätte ich relativ auch Frauen dann immer noch mal abgewatscht, aber ja.
Ja. Ja, und das, also ich glaube, das dafür kriege ich auch relativ immer viel so Feedback, so, dass ich das nicht machen soll.
Männer trash talken.
Mhm.
Von wem kriegst du das Feedback, von Männern oder von Frauen?
Von Männern, natürlich.
Ja, ich weiß, ja.
Ja, von Frauen nicht.
Ich denke mir halt auch echt oft so, ich verstehe auch Männer super oft, aber ich verstehe nicht, warum. Also, das ist, ich finde, das ist ein absolutes. Wie sagt man da, eine vielleicht eine doppelte Sackgasse, weil auf der einen Seite ist es so, hey Männer, willkommen in der Welt von Nicht-Männern,
ja.
Oder hey heterosexuelle Cis-Männer, willkommen in der Welt von nicht-heterosexuellen Cis-Männern.
Mhm. Genau.
This is our world, bitch.
Ja.
So, und macht es deswegen aber trotzdem gut, dass wir den gleichen Mechanismus anwenden? Eigentlich nicht.
Ja.
Aber vielleicht ist er am Ende auch irgendwie nur menschlich, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist so, ich weiß es nicht, vielleicht müssen einfach Männer auch ein bisschen lernen, auch einfach mal Sachen auszuhalten. Weil austeilen können sie auch immer sehr gut.
Ja, und ich frage mich dann aber wirklich immer gleichzeitig, wäre ich jetzt ein Typ und würde so über Frauen herziehen, wäre das dann so ein cooler, woker Sex-Podcast, ne? Also, aber ja, ich glaube auch, und da kriegen wir den Bogen so richtig hin, dass auch so ein Aushalten eben auch Intimität ist. Und ich, weißt du, ich mag mich ja auch selber in dem Moment nicht, wo ich sage, ja, die Männer, die wollen immer ficken und dann doch Beziehung, so. Mhm. Also, damit stelle ich mich ja auch nicht irgendwie toller und schlauer dar, als ich bin, glaube ich, so. Also, und das ist aber vielleicht auch in Ordnung.
Ist ja auch wieder eine Momentaufnahme, ne?
Genau.
So, und vielleicht ist es dann, vielleicht denkst du in 10 Jahren auch schon wieder komplett anders drüber. Aber
nächste Woche wahrscheinlich.
Bestimmt. Jetzt muss ich nochmal so eine leicht egozentrische Frage stellen.
Ja.
Findest du, dass ich über Frauen so geredet habe?
Ja, du hast über Frauen im Zusammenhang mit Männern so geredet. Aber nicht über Frauen generell. Du hast halt gesagt, so Frauen sagen das und das über ihre Männer und das fandest du doof.
Genau, das waren eigentlich immer so individuelle Frauen. Also das waren halt Sachen, die ich nur von Frauen hören konnte.
Ja, aber genau, generell, ja, wahrscheinlich halt auch, weil du nicht mit Frauen schläfst, waren Frauen nicht das Zentrum des Trash-Talkens.
Nö, ich weiß nicht, also es kommt vielleicht im Schnitt dann raus, ob ich wirklich jemand getrashed habe. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich war perfekt, glaube ich.
Ja, du bist perfekt, David.
Wir sind alle perfekt. Wir sind alle imperfekt alle und dadurch perfekt, sind wir perfekt.
Ich wollte gerade sagen, wenn alle perfekt sind, ist auch keiner perfekt.
Instagram-Caption.
Aber du bist mein Dilf. Und jetzt gehen wir was essen.
Yay, ich habe Hunger.
Ich auch.
Das war sehr schön, Theresa.
David, vielen, vielen Dank, dass du mit uns über deine Erektionsprobleme gesprochen hast.
Oh Gott, das ist einfach die Headline. Ich danke dir, dass du dir meine Erektionsprobleme angehört hast.
Ich höre sie mir jetzt auch gern noch ein bisschen weiter an. Wir sind da noch nicht fertig, David. Also.
Ich auch nicht. Ich habe das Gefühl, die werden mich noch ein bisschen begleiten. Aber gut. So, wir finden jetzt ein Ende. Danke, Theresa, dass ich da sein durfte.
David, es war schön mit dir. Es war irgendwie so ein intensives Gespräch mit David, so wie das immer ist mit David. Und ich habe noch sehr, sehr viel darüber nachgedacht, ob Intimität weniger wird, wenn man drüber schreibt. Vielleicht nein, vielleicht teilt man sie einfach nur mit der Welt und somit mit euch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, uns zuzuhören und auch mit mir in dieser Rolle der mehr befragt werdenden. Lasst es mich gerne wissen, wie euch die heutige Folge gefallen hat. Gebt uns Likes und Sternchen auf iTunes. Macht einen Screenshot, teilt die Folge in euren Insta-Stories. Schreibt uns auch gerne eine E-Mail. Und wir freuen uns auf die nächste Folge mit Dr. Heike Melzer, die sehr eigene Ansichten hat zum Thema Sex und Digitalisierung. Und wenn ihr euch jetzt denkt, ihr wollt noch mehr von meinem Gequatsche hören, kann ich euch die Folge Jeannes Heldinnen empfehlen aus dem Hause Oh Wow, wo die wunderbare Jeanne mich interviewt, was gleichzeitig auch unser Kennenlern-Date vor 2 Jahren ist. Frohes Zweijähriges, liebe Jeanne. Wir danken nochmal Lelo für das Sponsoring zur heutigen Folge und bis ganz bald.
Wer ist eigentlich dieser Sex? Dieser Podcast wurde präsentiert von Oh, wow.
Oh, wow.
Das kannst du es nochmal sagen.
Oh. Also, oh, wow. So, stopp, oder?